Hier ist Mando. Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Heute mit einer Folge Galactic Voices. Ja, es geht wieder um Stimmen der weit, weit entfernten Galaxis und auch noch etwas weiter darüber hinaus. Ich habe mir nämlich heute eine Stimme eingeladen, beziehungsweise nicht nur die Stimme, den Mensch dahinter auch.
Mit dem Herrn dran.
Es ist die Stimme, die wir aus unzähligen Universen schon kennen, sei es jetzt als Doctor Strange aus dem MCU, als Smaug aus den Hobbit-Filmen, als Joel aus The Last of Us oder natürlich, und darum soll es heute gehen, der Mann unter dem Helm, Din Djarin, aka der Mandalorianer. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen, lieber Sascha Rotermund. Grüße dich.
Hallo Dennis, schön hier zu sein. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir, dass du die Zeit findest. Ich glaube, dein Terminplan ist nicht wenig voll.
Toi, 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 so mag es bleiben, ja. Kann mich gerade nicht beschweren.
Wir kennen ja die Situation aktuell. Ich habe in den letzten Folgen schon immer mal wieder über das Damoklesschwert gesprochen, was über der Synchronbranche ein bisschen hängt. Hm. Ja, dass die KI ja immer mehr Thema wird, aber...
Solange sie ein Thema bleibt und nicht Realität. Ja. Nicht Realität wird, soll es mir recht sein. Aber ja, das ist ein großes Thema. Und ich habe, glaube ich, gerade heute gehört, es gab eine Serie, die das erste Mal komplett... Also ein Film ist ja draußen, ich glaube, koreanischer oder ein asiatischer Film ist draußen und es ist jetzt eine ganze Serie, wohl eine polnische Serie, ist bei Amazon, glaube ich, veröffentlicht worden und wohl heute wieder zurückgezogen worden. Ich will nichts Falsches sagen, auf jeden Fall veröffentlicht worden und wenn ich das richtig gelesen habe, ist es gerade heute auch alles wieder zurückgezogen worden, weil sich die Leute wegen der grottenschlechten Synchronisation beschwert haben. Natürlich bleibt jetzt die Frage, wie lange braucht, ja, die KI bedeutet ja maschinelles Lernen. So, und das heißt, sie wird sich irgendwie verfeinern, verbessern mit Hilfe von menschlichem Know-how, bis der Mensch sich da halt selber abgeschafft hat. Und dann kommt möglicherweise dann doch der Moment, wo halt niemand im Publikum sich über schlechte Qualität beschwert und es dann möglicherweise gar nicht mehr bemerkt. Und dann haben wir die Misere. Aber gut, jetzt ist erstmal der erste Schritt insofern getan, als dass das Ganze wieder zurückgezogen wurde, was ich erstmal als ein gutes Signal ansehe.
Absolut. Das sehe ich auch sehr gut oder sehe ich als sehr gutes Signal an, einfach auch aufgrund der Tatsache, weil ja einfach Menschen wie du, die ja hinter Filmen, hinter Serien stehen und dort die Stimme einfach leihen für verschiedene Charaktere, auch quasi, ich sag mal, im Worst Case dann auch einen Job zu verlieren haben. Also ich hoffe und bin ganz fest der Überzeugung, dass alle anderen mithoffen, dass ihr da noch lange aktiv bleiben dürft.
Das ist sehr, sehr, sehr schön, dass du das sagst. Da freue ich mich wirklich sehr. Ja, es geht tatsächlich sogar noch einen Schritt darüber hinaus und will da jetzt gar nicht irgendwie zu heroisch klingen oder sowas. Das ist in der Tat auch eine Welt irgendwie, die mir sehr fremd ist. Und das sind Geschichten leben davon, dass sie einen menschlichen Hintergrund haben. Und zwar auch bei den Macherinnen und Machern. In jedem, jetzt benutze ich das große Wort Kunst, was ist mir denn ein Bild von Edvard Munch wert, wenn ich weiß, okay, das hat ein Computer errechnet, dass das Bild jetzt so aussieht. Auch wenn es mich vielleicht sogar in irgendeiner Weise anspricht. Aber es hat ein Computer errechnet oder berechnet. Und Kunst kann man einfach nicht berechnen. Edvard Munch hat eine heftige Geschichte hinter sich. Der hat wahnsinnig viel gelitten. Und all dieser Schmerz steckt eben in diesen Büchern drin. Und das muss jetzt nicht in jeder synchronisierten Serie zu hören sein. Aber alles, was wir da sehen im Bild und auch was wir da hören, hat seine eigene Geschichte, gerade eben was die Macherinnen und Macher angeht. Und das muss man spüren. Und das kann einfach kein, das kann man nicht berechnen. Das muss unberechenbar sein.
Ja, das ist richtig. Ja, du sagst, es ist halt Edvard Munch da eine Geschichte. Du hast ja auch deine. Du bist ja nun jetzt auch schon sehr lange im Synchron-Business unterwegs. Du bist
aber, Jahrhundert, ja.
Ui. Ja,
ist schon ein bisschen. Jedes Mal selbst. Ist schon ein bisschen, ja, in der Tat.
Du bist ja nicht nur Synchronsprecher, du bist ja auch Schauspieler. Das heißt, du läufst auch unter dem Titel Synchronschauspieler oder wie bezeichnest du dich selbst?
Also ich habe vielleicht so meine sehr eigene Sicht auf die Dinge. Ich sage ja, also ich nenne mich einfach Schauspieler. Das ist das, was ich tagtäglich mache, in welcher Form auch immer. Ich vergleiche das immer mit anderen Berufen. Wenn beispielsweise ein Bäckermeister oder eine Bäckermeisterin sagt, heute mache ich ein Brot und morgen mache ich ein Brötchen und übermorgen mache ich eine Torte. Es sind einfach nur ganz unterschiedliche Bereiche, in denen wir arbeiten. Oder auch ein Arzt, der vielleicht hier mal, was weiß ich, einen Knochenbruch hat und dann ist eine andere Art von Therapie irgendwie da. Das ist einfach vielfältig. Und ich bezeichne mich als Schauspieler, weil ich natürlich auch nach wie vor regelmäßig erstens Theater spiele. Wenn ich gerufen werde, bin ich natürlich auch vor der Kamera zu haben. Jetzt war es das erste Mal, dass ich eine ganze Woche lang auch mal abends was moderiert habe, was noch ein bisschen weiter außerhalb der Schauspielerei eigentlich liegt. Aber was ich halt eben sehr häufig mache, beziehungsweise wofür ich angefragt werde, ist die Arbeit am Mikrofon. Synchronisation, Hörbücher, Hörspiele und so weiter und so fort. Und das ist für mich nichts anderes als ein Teilbereich der Schauspielerei. Ich würde sogar so weit gehen, damit lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich gehe immer so weit, dass ich sage, eigentlich ist Synchronsprecher, das ist gar kein Beruf. Das ist nur ein Teilbereich oder eine Aufgabe innerhalb der Schauspielerei. So. Aber natürlich, was ein Beruf ist, wird dadurch definiert, was man tagtäglich macht, um irgendwie sein Geld zu verdienen, natürlich. Und insofern ist das natürlich dann schon auch gerechtfertigt, dass man dann von dem Beruf spricht. Aber insofern, wenn du sagst, du bist ja Synchronsprecher und nebenbei bist du auch noch Schauspieler, dann muss ich sagen, nee, es ist genau umgekehrt.
Andersrum.
Abgesehen davon, dass der Großteil meiner Arbeitszeit andersrum ist, das liegt einfach an meiner Auftragslage. Aber grundsätzlich ist es so, ich bin ja nicht ins Berufsleben eingestiegen, habe gesagt, ich möchte jetzt bitte Synchronsprecher werden, sondern mein Beruf, den ich studiert habe, den ich mir so weit ausgesucht habe, wie ich konnte und dann natürlich vorsprechen musste und Gott sei Dank ausgewählt wurde, auch dass ich einen Studienplatz bekam, das ist ja leider oder auch Gott sei Dank auch nicht selbstverständlich, da ist der Weg halt einfach eben andersrum gewesen. Ich bin studierter Schauspieler. Und darüber hinaus entwickelt sich das erst, wie fülle ich mein Berufsleben? Und meine Ausbildung oder mein Studium, das ich gemacht habe, bezog sich ausschließlich aufs Theater. Auch nicht auf, da gab es auch kein Camera-Acting, da gab es kein Microphone-Acting, das war ein reines. Ich weiß noch, wie einer der Dozenten sagte, stellen Sie sich jetzt nicht vor, dass hier gleich irgendwann eine Kamera steht, wir bilden Theaterprofis aus. Und das ist das, was ich gelernt habe. Und alles, was danach kam, ist sozusagen etwas, was dann zusätzlich entstanden ist. Und so betrachte ich es bis heute. Und insofern, Schauspieler, kurz, knapp, das kann sich jeder merken. Das ist doch gut.
Absolut. Finde ich auch super, weil du damit ja im Grunde auch schon ein bisschen auch deine oder meine erste Frage beantwortet hast, die ja genau einfach darum gehen würde, wie würdest du denn deine Arbeit bezeichnen? Aber als Schauspieler finde ich cool.
Mhm. Ich betrachte ja tatsächlich, auch wenn ich einen Film synchronisiere, bin ich ja dabei auch Schauspieler. Wobei das Wort schauen ja bedeutet, dass man mich theoretisch sehen könnte. Das ist in dem Fall natürlich nicht der Fall. Aber ich benutze ja die Handwerkszeuge der Schauspielerei. Die muss ich ja dabei haben. Wenn ich quasi ins Studio gehe und ich sehe eine Situation, ein Film, eine Serie, ich habe vorher mich mit der Regie besprochen, worum geht's, in welcher Situation ist derjenige jetzt gerade, dem ich hier meine Stimme leihe, dann reicht es ja nicht, dass ich den Mund aufmache und vielleicht mit einer schönen Stimme gesegnet bin. Das ist tatsächlich völlig zweitrangig, sondern ich muss mich in diese Situation, in diesen Charakter hineinbegeben. Und das kann ich nicht machen. Entweder bin ich besonders talentiert oder es passt halt einfach gerade in der Situation. Dann kann es auch in Einzelfällen schon sein, dass das mal funktioniert. Aber ich habe sozusagen das, was ich als Schauspieler alles, das berufliche Handwerkszeug, was möglicherweise wirklich ein Handwerker oder ein Schornsteinfeger oder wer auch immer in seiner Tasche bei sich trägt oder ein Arzt, das habe ich sozusagen alles in mir drin und entwickle das auch im Laufe der Arbeit, die ich da tue. Und insofern bin ich auch in dem Augenblick, auch wenn man mich nicht sieht, Schauspieler. Und das Nächste, was noch dazu gehört, ist die Wandelbarkeit. Es gibt ja durchaus auch Leute, wo man sagt, ey, du hast wirklich eine so prägnante Stimme, das passt jetzt exakt auf diese eine Figur, was eine ganz schräge Type ist beispielsweise. Und dann wird derjenige engagiert und dann passt das auch das eine Mal. Aber zu einem Schauspieler gehört auch, oder zur Schauspielerei, die Wandelbarkeit. Von jetzt auf gleich und auch sehr, sehr krass. Also, dass ich wirklich heute, was weiß ich, einen Vater spiele, der gerade sein Kind ins Bett bringt und noch eine gute Nachtgeschichte vorliest und der totale Sympath ist. Und im nächsten Tag, da sind wir beim Smaug beispielsweise, oder auf jeden Fall eine ganz gefährliche Figur, die eben diesem Kind beispielsweise ganz schön Angst einjagen könnte. Also ich muss wandelbar sein. Und auch das gehört zur Schauspielerei dazu. Und das ist halt eben auch etwas, was, glaube ich, häufig falsch verstanden wird, dass man denkt, okay, ich habe eine schöne Stimme, dann kann ich mich vors Mikrofon stellen. Ach so, stimmt, jetzt muss ich ja auch noch eine Rolle spielen. Und das wird dann dabei gerne auch mal vergessen, auch dass das durchaus heute und morgen zwei verschiedene Rollen sein könnten.
Das ist richtig. Und vor allem, du hast ja auch eine ganz große Vielfalt an Stimmen, oder du hast diese Stimme, die du sehr wandelst, du hast viele Rollen, also eine Vielfalt an Rollen, wie du es ja gerade auch beschrieben hast.
Ja, schönerweise.
Es ist natürlich, ein Smaug spricht sich natürlich nochmal anders, wie jetzt zum Beispiel, ich habe gerade vor kurzem, auch wenn es gar nicht zu Star Wars gehört, ich habe Star Trek gesehen, den Film, wo du Benedict Cumberbatch synchronisiert hast als Khan.
Into Darkness, ja.
Genau, Into Darkness. Also auch nochmal so eine ganz andere Art des Sprechens, wie ich finde. Und da ist mir durch den Kopf gegangen, wann ich dich das allererste Mal gesehen habe, live und in Farbe. Das ist total lustig. Das war in Frankfurt
Oh,
am
ja.
Main 2009 bei der drei Fragezeichen Live and
Ja.
Ticking Tour, der seltsame
Ja.
Wecker. Das,
Jawohl.
da hab ich gedacht, Mensch, das ist so verrückt. So, ich hab das Gesicht schon mal live auf der Bühne gesehen. Da war ja dann auch das Schauspiel, weil du das gerade auch angesprochen hast, ja, ist ja auch dann doch mal eine ganz andere Art, weil auf der Bühne zu stehen und auch nochmal zu performen, ja, gerade vor Publikum, auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Also fand ich auch ganz großartig.
Ist es immer, auch obwohl es ja hier ein Live-Hörspiel ist bei den drei Fragezeichen. Das heißt, ich habe mein Textbuch in der Hand und ich habe kein Kostüm oder sowas in dem Sinne, sondern ich bin einfach schwarz, neutral gekleidet und stehe vorm Publikum, habe das Textbuch in der Hand und spiele sozusagen vom Blatt. Und wir bewegen uns ja nicht. Wir haben ja statische Plätze. Jeder steht an seinem Pult sozusagen. Und trotzdem ist es ein Spiel. Und trotzdem ist es ein konkretes Kontaktaufnehmen zu den anderen, ins Gesicht sprechen, Augenkontakt aufnehmen. So. Und das ist etwas, was im Theater häufig genauso passiert, ohne dass man jedes Mal einen Flickflack schlagen muss. Das gibt es auch, dass einfach nur Situationen verhandelt werden. Also hat das da auch genauso funktioniert. Ja. Schöne Sache das gewesen.
Ja, ich fand es auch ganz großartig damals. Aber kannst du, wenn du mal zurückdenkst an so deine ersten Rollen, ich meine, du hast wahrscheinlich auch so Ensemblearbeiten, war wahrscheinlich so das Erste, was du auch gemacht hast, aber was so deine erste große Durchbruchsrolle war, kannst du dich erinnern noch?
Ich betrachte das, ich denke dabei immer an die Serie Dr. House. Da war ganz am Anfang in den ersten, also er kam dann wieder. Die Serie ging, wenn ich mich recht entsinne, über 7 Staffeln. Und da war der junge australische Arzt Dr. Robert Chase, hieß der im Team, ein Blonder. Und da hat man mich netterweise für ausgesucht. Und das habe ich dann 7 Jahre gemacht. Ich habe lange in Hamburg gelebt. Und man muss sich das so vorstellen, dass in Hamburg die Synchronszene ganz wunderbar ist, tolle Kollegen, aber verhältnismäßig überschaubar. Der ganz große Bereich, eine viel größere Vielfalt an Studios befindet sich in Berlin, wo ich jetzt seit 6 Jahren lebe und ich bin lange hin und her gependelt zwischen den beiden Städten. Das war so das erste Ding, wo dann sozusagen aus Berlin das Telefon klingelte. Das muss man sich auch so vorstellen, dass in Hamburg zumindest zu dem Zeitpunkt, Ende der 2000er Jahre, Mitte der 2000er Jahre, waren viele der Aufträge, die da lagen. Da hatte man mal einen ZDF 22:15 Film, dann hatte man mal einen Film für Arte. Aber Dr. House war so die erste Serie, die wirklich ein ganz großes, breites Publikum erreichte, weil das eine Primetime-Serie, glaube ich, war bei RTL zu dem Zeitpunkt. Und die wurde gesehen. Wenn ich gefragt wurde, ach so, okay, du bist ab und zu im Synchron unterwegs. Und ich wusste, ja, ich habe durchaus auch schon mal eine Filmhauptrolle gesprochen. Wann, wo, wann läuft der im Kino? Ich sage, nicht im Kino gelaufen, der war halt um 22.30 Uhr bei Arte am Sonntag. Französischer Kunstfilm. Und deswegen nicht weniger anspruchsvoll, ja. Und ich hatte damals auch wirklich das Glück, relativ früh spannende Rollen zugetraut zu bekommen. Aber Dr. House war so, die Serie war so das Ding, was plötzlich jeder kannte. Und so kam dann der Ruf aus Berlin und dann kamen so die ersten größeren Sachen dann dazu. Der nächste größere Schritt war, glaube ich, dann Mad Men tatsächlich, die Serie.
Ja, cool. Also mit
Ja.
Dr. House fing es irgendwie so ein bisschen an. Das heißt, der Dr. Chase war doch immer derjenige, der alles auf Lupus geschoben hat, oder? Es war immer Lupus.
Ich kann mich erinnern, dass dieses Wort Lupus häufiger fiel. Das ist ja immer das Ding, wenn man in dem Augenblick, wenn man da ist bei der Aufnahme und so weiter, dann ist man natürlich voll im Thema und voll dabei. Aber, und das gehört auch dazu, wenn man dann quasi zur nächsten Baustelle geht, dass diese Dinge auch wieder aus dem Kopf verschwinden. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange es her ist, dass wir die letzte Folge Dr. House aufgenommen haben. Ich würde jetzt das ungefähr bei 2014 vielleicht. Also sprich über 10, 11 Jahre her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Da kam einiges an Content dann nach ins Gehirn und
Klar.
mussten andere Dinge dann wieder Platz schaffen. Insofern genau. Weiß ich es gerade nicht mehr genau.
Ja, ach, alles gut, alles gut. Aber weiterer Content ist ja ein gutes Stichwort. Lass uns mal auf die Rolle des Din Djarin, des Mandalorianers, ja, kurz schauen. Also ja, Star Wars, die Erfahrung, ich glaube, da bist du jetzt als Stimme, glaube ich, gerade dem neuesten Publikum, so seit halt der ersten Staffel, die neuesten Star Wars-Fans, die mit dem Mandalorianer aufgewachsen sind, da bist du ja quasi einfach im Kopf, ganz sicher sogar. Mhm. Wie bist du denn an diese Rolle gekommen? War das normales Casting?
Die Firma FFS, die diese Serie betreut, seitdem es die Serie gibt, für die arbeite ich schon sehr lange. Also ich habe eben so gesagt, ich bin seit einem Vierteljahrhundert in der Branche tätig oder werde dort engagiert. Das heißt, für fast alle Firmen, die es deutschlandweit gibt, habe ich irgendwann schon einmal gearbeitet. Und ich glaube, die FFS und ich arbeiten seit mindestens 15 Jahren sehr, sehr regelmäßig zusammen. Oder wahrscheinlich sogar noch länger. Wahrscheinlich sogar 18 Jahre schon. Und das ist eine sehr gute, sehr freundschaftliche Zusammenarbeit. Das heißt, ich will immer nichts Falsches sagen. Ich glaube, man hat von mir damals einfach nur eine Stimmprobe eingeschickt. Ich weiß nicht, ob ich konkret was aufgenommen habe dafür. Es kann sein, dass sie eine Stimmprobe hatten, wo sie gesagt haben, hier, das reicht uns schon.
Okay.
Manchmal so im Alltag laufen die Dinge auch ein bisschen an einem vorbei. Also es gibt manchmal Castings, die erscheinen einem sehr, auch im negativen Sinne aufwendig. Und dann gibt es plötzlich so Geschichten, wo hinterher dann aber eine ganz, ganz große Nummer draus wird. Und dann weiß man nur, du, wir haben da eine Stimmprobe von dir eingeschickt. Und es hieß, okay, passt, nehmen wir schon. Und so entstehen dann plötzlich wirklich ganz, ganz tolle, große Sachen. Und deswegen muss ich gestehen, das ist ja wieder schon so ein Stückchen her. Ich glaube, es ist so gewesen, dass man sagte, die Produktionsleitung kannte mich. Auch die Produktionsfirma, die dahinter stand, kannte mich bereits. Und man hat da netterweise gesagt, weil wir uns gut kennen, wir können uns sehr gut vorstellen, dass du diese Rolle auch füllen kannst. Und dann ist es aber mit Sicherheit in die USA eingeschickt worden, mit Sicherheit auch mit mehreren anderen Kollegen, und dann ist es ausgewählt worden. Interessant ist eigentlich, wenn wir von Castings sprechen, kann das an unterschiedlichen Stellen wirklich auch sehr unterschiedlich sich darstellen. Wenn ich das mal vergleiche mit einem Filmcasting beispielsweise. Ich habe mal ein Casting gemacht und ich kann sagen, ich habe die Rolle damals nicht bekommen. Für einen Dreiteiler, fürs ZDF, glaube ich. Und ich hätte quasi dann den männlichen Gegenpart zu einer jungen Dame spielen sollen. Und ich weiß, dass an dem Tag, glaube ich, es ist ewig viel gecastet worden, aber an dem Tag waren irgendwie mehr Frauen da, als männliche Schauspieler da waren. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich meine Szene, glaube ich, mindestens zwei, sogar eher dreimal gespielt habe mit drei verschiedenen Partnerinnen. So immer wieder und hab das damals gemacht. Und das war irgendwie ein unheimlich langwieriger Tag. Und nochmal absprechen mit Regie und nochmal absprechen mit der Castingdirektorin. Und das war einfach wahnsinnig aufwendig. Und im Synchron kann es das auch sein, je nachdem, was man da für einen Film hat, was man für eine Regie hat, um was für ein Thema geht es. Bei Star Wars haben wir es erstens mit einem sehr großen und zweitens aber auch mit einem sehr kritischen Publikum zu tun. Da kann es dann durchaus auch passieren, dass man da dorthin gebeten wird und das Casting dann auch wirklich sehr lang ist, dass viele Takes aufgenommen werden müssen. Und im Fall des Din Djarin habe ich es zumindest so in Erinnerung. Ich will auch nichts Falsches sagen, aber dass es hier zumindest gereicht hat, dass eine Sprachprobe gemacht worden ist. Also den Aufwand, den man sich mit Sicherheit gemacht hat, um das auszuwählen, der passierte in diesem Fall im Grunde ohne mein Zutun. Und das ist ein seltenes Glück.
Okay. Siehst du?
Und dann bin ich einfach ausgewählt worden. Genau.
Das ist ein ganz interessanter Aspekt der Sache. Also ich glaube, das ist ja etwas, das wissen wahrscheinlich die wenigsten wirklich so die wenigsten Fans, die deine Stimme gerne hören, jetzt mit dem Mandalorianer dich jetzt auch einfach verbinden und sagen, okay, das hätte auch, hätte immer jemand anders sein können. Es hätte auch sein können, du gehst nicht zum Casting, wenn es ein klassisches Casting gewesen wäre. Aber schön, dass du ausgewählt worden bist.
Vielen Dank, dass du das sagst. Ich freue mich. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Die klassische Parallelgeschichte ist, ich werde häufig gefragt, warum ich das Glück habe, sehr häufig für Benedict Cumberbatch engagiert zu werden, warum ich die Serie Sherlock nicht gemacht habe. Und da bin ich gar nicht zum Casting gefragt worden. Ich bin gar nicht zum Casting eingeladen gewesen. Cumberbatch war zu dem Zeitpunkt noch sehr unbekannt. Ich hatte einen Film gemacht und mein lieber Kollege Tommy Morgenstern, also wirklich schöne Grüße, der das ja wirklich auch hervorragend macht, so ist das nun mal in unserem Geschäft, der ist zum Casting eingeladen worden und ich weiß nicht und niemand kann mir mehr genau sagen, warum ich zum Casting nicht eingeladen worden bin. Es kann tatsächlich sein, erstens, dass Regie und Produktion nicht an mich gedacht haben in dem Fall. Mag ja sein. es kann durchaus sein, dass ich mit dem Theater auf Tournee gewesen bin und dann einfach mal 3 Wochen nicht greifbar war. Achtung, wir müssen aber jetzt, wir haben unsere Termine, das ist möglich. Oder ich war vielleicht sogar im Urlaub und bin dann auch mal 2 Wochen nicht greifbar und dann muss es weitergehen. Wenn die Rolle dann besetzt ist, dann guckt man natürlich, dass da die Besetzung immer bleibt. Aber wenn wir wissen, okay, im Augenblick funktioniert das so nicht, dann fällt dann auch schon mal jemand, dann, an den man vielleicht gedacht hätte, dann wieder raus, wenn man weiß, der ist einfach gerade nicht greifbar. Und so kann sowas halt eben auch passieren.
Das heißt aber, du bist jetzt für Benedict Cumberbatch, aber auch für Pedro Pascal, bist du jetzt mittlerweile eine Feststimme? Also ja, ich habe jetzt schon zuletzt gehört, das ist gar nicht immer so einfach, Feststimme zu sagen, weil es da trotzdem immer auch mal ein Casting geben kann, weil eine Rolle vielleicht auch einfach anders wirken muss. Ja, dann hast du ja eine bassige Stimme auch, eine tiefe Stimme, das passt vielleicht dann gerade nicht in die Rolle rein. Aber du bist ja eigentlich zuletzt immer für Benedict Cumberbatch, aber auch für Pedro Pascal besetzt worden als Sprecher, oder?
Das stimmt, ja, das ist richtig, wobei auch nicht immer, es variiert schon immer mal noch ein kleines bisschen. Also es ist so, man achtet schon auf eine gewisse Kontinuität. Also je häufiger man einen Schauspieler synchronisiert hat, desto mehr kommt sowas natürlich beim Publikum an, dass das Publikum auch erwartet, den Wiedererkennungswert vom letzten Film, vom vorletzten Film. Und das ist durchaus so. Es gibt aber nirgendwo eine Instanz, die das bestimmt. Du hast den einmal gesprochen, du machst das jetzt dein Leben lang. Da gibt es auch keine Verträge für oder irgendwie sowas. So, das heißt also, es gibt gewisse Listen. Es gibt gewisse Listen, wo Protokoll geführt wird. Wer hat denn diesen Schauspieler schon einmal gesprochen? Und da wird dann schon geguckt, wen hat man denn da? Mhm. Aber es bestimmt am Ende wirklich immer entweder die TV-Redaktion oder der Filmverleiher. Je nachdem haben auch die Regisseurinnen und Regisseure, die Produktionsleitungen in den Firmen haben unter Umständen auch ein Mitspracherecht. Es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel der Film The Power of the Dog, auch mit Cumberbatch, der sollte auf jeden Fall auch wieder von Tommy Morgenstern gesprochen werden in dem Augenblick. Angeblich mit der Begründung, Tommy hat eine rauere Stimme als ich. So, und in dem Film hat Cumberbatch wahnsinnig viel geraucht. Und es ging sogar durch die Presse, dass er, glaube ich, sich eine Nikotinvergiftung zugezogen hätte, um da einfach so besonders rauchig, dreckig, runtergekommen, rüberzukommen. Mhm. Und dann wurde einfach von wessen Seiten auch immer, aber diejenigen auf jeden Fall, die dann dahinter steckten, hinter der deutschen Produktion, wurde dann entschieden, Sascha, nimm's uns nicht übel, wir mögen dich. Und ich sage, hey, ihr müsst das entscheiden. Wir haben es gibt, wie gesagt, keine Instanz, die es immer festlegt, sondern wenn ihr sagt, in diesem Augenblick passt Tommy besser von seiner Stimme her, von seiner Stimme und von seinem Spiel her, dann ist das so, fertig. Und so ist es im Alltag der Branche tatsächlich, genau.
Da darf man sich auch nicht so irgendwie angegriffen fühlen mit wahrscheinlich. Man muss einfach sagen, hey, es ist einfach ein Job.
So ist es. So ist es tatsächlich. Man muss sich davon ein bisschen verabschieden. Man darf, also das darf auch ich sagen, wir alle, gerade wenn es gute Schauspieler sind, freuen wir uns natürlich darüber. Weil das heißt, das ist natürlich auch ein bisschen, der Bauch ist gepinselt, weil es traut uns jemand zu, die Qualität dieses Schauspielers zu versuchen zu erreichen. Ja, dann wird mir das ja zugetraut. Cumberbatch ist meines Erachtens einer der besten Schauspieler unserer Zeit. Und jedes Mal anders, das ist halt eben auch wieder was ich wieder so klasse finde. Und mir wird zugetraut, dass ich das nicht nur, was weiß ich, stimmlich irgendwie auffange vom Klang der Stimme, sondern dass ich als Schauspieler das sehen kann, verstehen kann, was der macht, was der spielt und das ins Deutsche übertragen kann und eben genau diese schauspielerischen Skills, nenne ich das jetzt mal so, mit übernehmen und übertragen kann, dass ich das auch erfüllen kann, das ist natürlich was Großartiges. Und je öfter man einen Schauspieler synchronisiert hat, und das sind tolle Sachen, tolle Filme auch, desto näher kommen die einem auf eine ganz strange Art und Weise. Strange, hurra. Ding Dong. Sorry, das ist mir, der kam mir jetzt einfach so daher. Er war auf jeden Fall nicht geplant. Ich sage immer, die Beziehung, die man da hat, ist wirklich eine sehr einseitige, weil Herr Cumberbatch kennt mich überhaupt nicht. Er weiß nicht, wie ich heiße, er weiß nicht, wie ich aussehe, der weiß gar nichts von mir. Aber wir auch. Und deswegen ist es aber trotzdem so, dass ich in die Richtung irgendwie eine gewisse Verbindung habe. Die ist aber keine freundschaftliche. Das ist ein ganz komisches Ding. Und deswegen ist es auch immer ein bisschen blöd, wenn man merkt, Jetzt wird gerade jemand anders ausgewählt. Aber wie gesagt, das ist so, weil wir sind bei Pedro Pascal. Florian Halm, genauso liebe Grüße. Der hat Pedro Pascal auch schon häufig synchronisiert. Mhm. Und nun hatte man sich beim Mandalorian für mich entschieden. Mandalorian ist ein großer Titel. Ich weiß nicht, ich glaube 2, 3 Jahre später kam The Last of Us. Und da hat man sich auch für mich entschieden. Und da sind Florian und ich auch total cool mit. Müssen wir sein. Auch Florian mag Pedro Pascal gerne. Aber Gott sei Dank, und das ist das Entscheidende, wir haben alle in unserem Beruf keine Langeweile. Wir sind alle, Gott sei Dank, sowohl Tommy als auch Florian als auch ich, häufig engagierte Männer. Wir haben viel zu tun. Und darum muss es gehen. Und dass wir in dem Augenblick uns auch gar nicht drum kümmern, ist das jetzt Cumberbatch, ist das jetzt Pedro Pascal oder wer auch immer, sondern wir müssen uns kümmern, ist das jetzt gerade Dr. Strange, ist das gerade der Mandalorianer oder ist das gerade noch eine ganz andere Rolle? Deswegen bin ich auch immer kein, wenn jemand zu mir sagt, kannst du mal bitte so sprechen wie Cumberbatch? Ich sage, nee, kann ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie der spricht. Ich hab 2 Filme Dr. Strange synchronisiert und da ist eine gewisse Rolle. Und wenn die Rolle in einer gewissen Situation ist, habe ich das in dem Augenblick übertragen. Also habe ich das gesprochen. Aber ich kann nicht sagen, ich kann nicht sprechen wie der, weil ich nicht weiß, wie der spricht. Ich kann natürlich sagen, wenn ich weiß, Dr. Strange ist jetzt gerade, was weiß ich, irgendwo in der dunklen Dimension und verhandelt mit Dormammu. Dann weiß ich noch, was das für eine Situation ist und in die kann ich mich dann mal reinschießen. So, Dormammu, ich bin gekommen, um zu verhandeln. So, dann kann ich mich in die Situation reinschießen. Aber wenn jemand sagt, sprich mal wie der Mandalorianer.
Ja,
da kann ich das leider muss ich enttäuschen. Und ich sage auch immer, wir können hier an der Stelle jetzt echt alle nur verlieren. Also ihr als Zuhörende und auch ich, derjenige, der es hier macht, ich bin jetzt gerade nicht in der Situation. Ich brauche ein bisschen Anlauf dafür. Und am Ende habt ihr Sascha Rotermund gerade privaten Satz sagen hören. Da hat dann keiner was vor.
Ja, aber ist auch spannend, dass das ja auch, das verstehen, glaube ich, auch wirklich viele nicht, dass dann dieser Moment des Switchens von Sascha Rotermund in Rolle X, Y und Z eigentlich auch etwas ist, was sogar eine Anstrengung irgendwie mit sich bringt. Das ist ein Schauspiel. Ja, man muss ja dann in diese Rolle plötzlich nochmal reinschlüpfen. Klar, gibt es so die Sätze, die man immer mal wieder sagt, sowas, das ist der Weg oder sowas. Das sagst du dann wahrscheinlich in einer gewissen Tonlage und dann klingt das alles schon wieder wie der Mandalorianer. Aber sag doch mal ABC, wie es der Mandalorianer sagen würde. Schwierig, ja, sehe ich auch.
Ganz häufig reicht es dann auch immer, das ist der Weg. So. Das ist der Weg, mit Pause, ohne Pause. Das kann man dann schon machen, aber ohne das Ganze drumherum, die ganze Umgebung und so weiter, hat man es dann einmal gehört und das ist für einen kurzen Gag dann vielleicht auch mal okay. Aber ich sage immer wieder, also wir können da jetzt gerade alle nur bei verlieren. Da finde ich es eher spannend, mach doch mal eine Live-Vertonung. Lass mal einen Film laufen und keine Tonspuren sind dabei. Und sondern wir stellen uns davor und machen das Ganze live. Warum nicht? Ich meine, das ist natürlich schwierig, gerade so lippensynchron. Da müsste man schon mal verzeihen, dass wir uns auch mal verhauen oder ein bisschen daneben liegen. Ich war mal mit einer ganz tollen Live-Show war ich mal auf Tournee. Da saßen wir zu 4 Kollegen, da war Helmut Kraus noch dabei, unter einer Leinwand. Und über uns lief aber ein Trickfilm. Der war so ein bisschen scherenschnittartig gemacht. Das heißt, die Figuren die man sah, waren im Grunde eher wie ein Schattenspiel und die haben auch keine Lippen bewegt. Aber man hat gesehen, was oben passierte. Es gab natürlich auch Musik dazu und wir haben unten gesessen an einem langen Tisch und wir hatten alle so kleine Bildschirme vor uns, wo wir über Timecodes genau sehen konnten. Also einerseits lief der Film vor unseren Augen und kleine Timecodes hatten wir auch, dass wir wussten, Achtung, wir sind jetzt in dieser Szene. Und das Bild ist jetzt oben so, sage ich jetzt mal, rough gewesen vom ganzen Ablauf her, dass man da problemlos eine kleine Dialogszene drüber spielen konnte. Man sah dann die Figuren, die sich auch bewegt haben, aber eher rudimentär. Wie gesagt, so scherenschrittartig. Das hatte einen ganz besonderen Zauber und wir haben unten gespielt. Also das ist zum Beispiel eine Lösung. Sowas finde ich total spannend.
Ich glaube, da merkt man dann auch den Unterschied nochmal zwischen reiner Synchronarbeit und dann halt auch dem Schauspiel. Also ich glaube, das ist ja auch nochmal eine ganz große Kunst für sich, dann auch live das wirklich so umzusetzen, wie du es jetzt gerade
gesagt hast.
Cool.
Sehr genau, cool. ist einfach nochmal eine andere Farbe. Also Synchronisation ist, wie ich finde, wirklich eine schwere Angelegenheit. Und schwer meine ich jetzt gar nicht so im Sinne von negativ, ich bin jeden Abend total K.O. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich wüsste nicht, an welchem Theater mir so viel zugetraut worden wäre, wie in der gesamten Zeit, die ich mich vor Mikrofonen gerade in der Synchronisation bewegt habe. Also da herrscht viel weniger Schubladendenken, zumindest in meinem Fall, Gott sei Dank, als im Theater oder im Film.
Das ist ein gutes Stichwort. Kannst du uns mal zu der Synchronisierung an sich, wenn du im Studio jetzt bist, kannst du uns da mal so einen Einblick geben, wie läuft so eine typische Aufnahme für dich ab? Also gibt's da, hast du vielleicht ein eigenes Ritual, mit dem du startest, bevor du loslegst, dass du dir fünfmal auf die Brust haust und dann legst du los? Oder gibt's sowas in der Richtung?
Also einfach nur, um das sozusagen das physische Material irgendwie dabei zu haben, das ist für mich eine Geschichte, die geht durch den ganzen Körper. Also ich muss gut atmen können, ich muss entspannt sein, mein Atem muss durch den ganzen Körper fließen. Das erreiche ich aber einfach dadurch, dass ich ganz klassisch mich morgens früh einmal unter die Dusche gestellt habe, durchgeatmet habe, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt einen guten Stand auf meinen zwei Beinen. Wenn ich ins Studio fahre, ich bringe die Stimme so ein kleines bisschen zum Schwingen, indem ich einfach nur ganz leise, also ich fange jetzt nicht an mit mi, 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 mi oder singe irgendwie Do, Re, Mi, Fa, So oder was auch immer, sondern ich bringe einfach nur den Körper, sage ich mal, ich mache den Körper ein kleines bisschen warm. Dazu gehört auch schon mal einfach ein Dehnen, ein Strecken und zwar damit meine ich wirklich ganz konkret den ganzen Körper. Ich mache keine klassischen, es gibt ja so Tausende von Barbara saß nah am Abhang, nur damit man weiß, ich kann jetzt sauber und artikuliert sprechen. Aber darum geht's nicht. Es geht nicht darum, sauber und artikuliert zu sprechen. Es geht darum, eine Rolle zu spielen. Und die Stimme ist etwas, das ist mein Material. Das habe ich halt dabei. So, aber das, was weiß ich, wenn ich wieder ein blödes Beispiel, ein Handwerker hat einen Schraubenzieher und einen Hammer dabei und, der muss natürlich funktionieren, aber er putzt den nicht jeden Morgen nochmal blank, bevor er dann damit den Nagel reinhaut. Also das ist schon alles, es ist alles da. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Aber ich muss da jetzt nicht jeden Morgen, wer weiß, was für eine Veranstaltung machen. Wenn ich weiß, ich bin einigermaßen warm physisch, dann ist schon alles da. Weil der Rest geht bei mir über die Aufmerksamkeit mit den Leuten, mit denen ich da zusammen im Studio bin. Und um den Ablauf einmal kurz zu beschreiben, ich habe die Regie, mit der ich zusammenarbeite, ich habe den Bereich Schnitt und ich habe den Bereich Ton bei mir. So, und die Cutterin oder der Cutter kümmert sich nur darum, dass das, was im Bild später zu sehen ist, dass das synchron ist. Diejenige oder derjenige sagt mir, hier war es da an der Stelle ein bisschen zu lang, der Atmer ist ein bisschen kürzer, also wirklich ganz technisch das, was man sieht. Wir haben ein Buch, das ist für mich der schwerste Teil der ganzen Arbeit. Wir haben ein Synchronbuch vor uns liegen, der ist wie eine Partitur. Da ist jeder Anatmer ist darin verzeichnet. Wenn da mal ein Räusperer dabei ist oder so, wenn ein Satz angestottert wird, das steht sehr, sehr genau schon drin. Genauso geht der Take, möglicherweise sagen wir mal 4, maximal 5 Sekunden vielleicht, geht er über einen Schnitt. Kommt jemand gerade, spricht schon, aber kommt erst ins Bild. Also das heißt, vorher siehst du die Lippen noch nicht, aber dann kommt er oder sie ins Bild und dann sind die, dann sieht man die Lippen und die muss man auch dann erst treffen oder man hat so die Kameraperspektive Schuss gegen Schuss, dass man erst den anderen Dialogpartner sieht und dann wieder die andere Seite. Das sind alles Sachen, die man quasi auf dem Papier genau sehen und erkennen kann. Und dann gucken wir uns diese sogenannten Takes, immer diese kleinen Kurzausschnitte, die gucken wir uns sowieso ja jedes Mal vorher an. Und dann weiß ich auch ungefähr, was Sache ist. Wir schauen uns die Szenen vorher an, wenn ich weiß, wir gehen jetzt durch eine Szene oder durch einen Film. Im besten Fall habe ich alles vorher schon gesehen, das sind aber die seltensten Fälle. Bei den Kinofilmen ist das so, bei den Serien kommt man dazu nicht. Man kann häufig das nicht alles, weil die Zeit auch nicht da ist. Das ist aber auch nicht notwendig, weil dafür hat man ja wiederum die Regie, die sich dann wirklich nur um Situation, Schauspiel bei den Aufnahmen dann natürlich um die Anschlüsse kümmert, weil wir ja so satzweise aufnehmen, damit dann quasi das am Ende doch ein Dialog im Fluss wird. Und derjenige, diejenige, die Regie führt, bespricht mit dir die konkrete Situation, bespricht mit dir alles, was den Charakter betrifft, was vielleicht auch Entwicklungen des Charakters betrifft, auch das, wo der Charakter herkommt, damit man möglichst viel Futter hat, um eine solche Figur mit Leben zu füllen und auch mit einer Geschichte zu füllen. Das ist auch wichtig, wenn man eine Rolle spielen will. So. Und ja, also so, ich betrete morgens das Studio, sehe meine Leute um mich drumherum. Die Leute vom Ton stellen im Grunde, richten einmal das Mikrofon ein, dass das so auf meine Körpergröße passt, dass das sozusagen von meinem Mundbereich ist. Ich habe das Buch bei mir, dann kommt die Regie, wir besprechen uns, worum, was es zu besprechen gibt. Dann guckt man sich eine längere Szene erstmal an, damit man weiß, wo geht die Reise hin. Und dann arbeiten wir uns Take für Take durch die Filme. Die Aufgabe der Tonmeister und Tonmeisterinnen ist dann noch, Perspektiven zu ziehen, möglicherweise auch noch einzustellen, ist derjenige gerade in einem Auto, ist der draußen auf hoher See, steht er draußen an Deck von einem Schiff und so weiter und so fort. Also da gibt es unheimlich viel, worauf man achten muss. Ist der relativ weit hinten in einem Raum oder ruft was rüber? Also da haben die echt eine Menge zu tun. Und ja, das sind die drei Gewerke, mit denen ich mich da auseinandersetze. Und ja, Kollege 4 ist halt eben das Bild im Konkreten. Und dann arbeitet man sich wirklich Stück für Stück dadurch und versucht sich der Rolle zu nähern. Und ganz häufig hat man es, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die ersten 20 Takes gemacht. Jetzt bist du richtig gut, jetzt sitzt du richtig gut auf der Rolle, hast genau kapiert, worum es geht, und dann gehen die Aufnahmen etwas schneller. So, meistens ist es so, dass die ersten 10 ein bisschen dauern. Man probiert noch ein bisschen aus, wenn etwas neu ist. Und dann kommt man da dann auch in einen Fluss.
Wow. Das ist aber auch schon doch auch eine ganze Menge. Also gerade.
Ja, natürlich.
Also vor allem, du hast es ja auch gerade so beschrieben, dass also die Tonmeister ja auch eine ganze Menge mehr Arbeit auch haben, als man sich das ja auch irgendwie vorstellt wahrscheinlich. Am Ende sieht man sieht ja nichts, man hört ja nur.
Du sitzt den ganzen Tag, klack, fertig, noch einmal, ja, klack, fertig. Oh, da war ein kleiner Schmatzer mit drauf, zack, machst du bitte nochmal. Nee, die haben tatsächlich noch einiges zu regeln, auch wenn die Computer heute sehr, sehr viel können schon.
Du hast es ja gerade gesagt, und das ist auch etwas, was ich aus den letzten Interviews auch immer rausgehört habe, diese Zusammenarbeit, die du jetzt gerade beschrieben hast, zwischen Ton, zwischen Regie, zwischen dir und dem Bild. Ja, also das sind eigentlich immer nur diese vier Positionen. Es ist nicht mehr wie ganz früher es mal war, dass da auch irgendwie noch mehrere Leute plötzlich im Studio sind, sondern man ist ja wirklich für sich alleine gestellt als Synchron. Oder während der Synchronarbeit.
Ja, genau, wir sind vier. Was es halt manchmal noch gibt, ist, dass die Redaktion teilweise dabei ist, auch nicht immer, aber Redaktion, dann gibt es teilweise noch sogenannte Supervisors. Das sind also so wie so Entsandte von den amerikanischen Verleihfirmen, die wirklich dann weltweit auch unterwegs sind und den Aufnahmen dann beiwohnen und ja, tatsächlich auch gucken, ist das in Ordnung, ist das in unserem Sinne oder ist es das nicht? Natürlich sind Regisseurinnen und Regisseure engagiert worden, die sind in erster Linie da in der Verantwortung. Aber trotzdem, also man trifft es immer mal wieder an, dass bei größeren Kinoproduktionen auch jemand dann wirklich vom Verleih auch diese sogenannten Supervisors mit dabei sitzen.
Spannend, sehr spannend. Gab es denn schon mal da irgendwelche Situationen, Herausforderungen, die dich irgendwie doch an eine Grenze gebracht haben, wo du gemerkt hast, jetzt wird da sehr viel Druck aufgebaut durch einen solchen beispielsweise Supervisor?
Nein, also gerade am Anfang, als ich dann so die ersten größeren Kinoprojekte gemacht habe, besonders auch wenn ich wusste, das ist ein Regisseur, den ich selber sehr, sehr gerne mag oder dessen Filme ich sehr gerne mag. Das war mal bei dem ersten Woody Allen-Film zum Beispiel, den ich gemacht habe, vor bestimmt auch 15 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das gewesen ist. Midnight in Paris, glaube ich. Mhm. Midnight in Paris, Corey Stoll, spielte Ernest Hemingway in dem Film. Tierisch, fand ich auch super, super Film. Das Thema Woody Allen an der Stelle schneiden wir jetzt nicht an, aber wie gesagt, seine Filme finde ich nach wie vor toll. Und ich war damals auch ein großer Fan und kam also ins Studio und da war eben ein solcher Supervisor dabei. Und ich habe wirklich gedacht, oh Gott, der ist jetzt wirklich von Woody Allen persönlich entsandt und sitzt mir hier jetzt gegenüber und ich tue jetzt mal mein Bestes. Und da war ich sehr aufgeregt. Und ich kann aber Gott sei Dank sagen, dass der unheimlich nett gewesen ist und schönerweise auch sehr schnell zufrieden damit gewesen ist, was ich getan habe. Und so habe ich noch 1, 2, 3 weitere Supervisors kennengelernt von der Sorte. Und das ist Gott sei Dank immer gut gegangen. Wo das auch so gewesen ist oder war natürlich, ich habe eben schon gesagt, Star Wars, Mandalorian, das sind so Geschichten, wo man weiß, man trifft einfach auch auf ein großes Publikum. Und es kann auch sein, dass die das nicht haben wollen oder dass sie es jetzt anders vorgestellt haben. Und dass ich das jetzt nicht so treffe. Und da war natürlich, als ich hörte, okay, ich bin jetzt ausgewählt worden, den Smaug zu machen, da habe ich schon keine Angst oder sowas gehabt, aber Respekt, großen Respekt. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut darüber, dass man mir das zutraut. Also da ist wirklich ein etwas aufwendigeres Casting gemacht worden. Lange Szenen schon mal vorweg, nochmal ausprobieren, nochmal ausprobieren. Das war aufwendiger. Und auch da war, also da war sowieso sehr, sehr viel Personal mit im Studio, abgesehen jetzt mal von Katrin Fröhlich, die Regie damals gemacht hat, aber tatsächlich auch Supervisor aus den USA, Supervisor aus Deutschland, noch Leute vom Filmverleih. Also da war ein bisschen was los im Studio. Und da war ich Gott sei Dank schon so, ich nenne es jetzt mal so, in der Branche etabliert, dass ich wusste, hier will mir jetzt keiner mehr was Böses oder so. Und ich bin ja auch ausgewählt worden und machte das zu dem Zeitpunkt ja auch schon 10 Jahre oder nur 15 Jahre auch schon. Und ich wusste auch, dass sowas auch immer ein Arbeitsprozess sein kann. Auch übrigens, ja, was Schauspielerei betrifft. Eine Rolle selbst entwickeln oder die Rolle an sich heranziehen oder sie sich zu eigen machen. Und wir haben uns gerade für den Smaug auch wirklich extrem viel Zeit von vornherein genommen. Dadurch, dass ich das wusste, nach einer gewissen Zeit, hier will mir wirklich keiner was Böses und wir machen das jetzt hier einfach zusammen. Alle wissen, dass ich das irgendwie erfüllen werde. Es kann aber... Es darf auch ein Weg sein bis zu diesem Ergebnis. Habe ich mich da einfach lang reinfallen lassen, regelrecht. Und da kann ich mich bis heute wirklich bei allen, die dabei waren, nur bedanken. Und so ist dann dieses Endergebnis entstanden, was dann dabei rausgekommen ist. Egal, ob man das mag oder nicht. Aber so ist es dann entstanden, dass alle am Schluss gesagt haben, damit sind wir jetzt einverstanden. Und so geben wir das ans Publikum raus. Das sind große Sachen. Da geht einem schon mal ein bisschen die Düse. Aber es war noch nie jemand irgendwie so unangenehm böse zu mir, dass ich gedacht habe, okay, gut, ich höre mit all dem auf und denke mir was anderes für mein Leben aus. Gott sei Dank nicht.
Ich möchte das Handwerk ablegen.
Ja, bitte.
Hast du denn einen besonders lustigen oder so wirklich für dich so einen Moment in deiner gesamten Arbeit, wo du sagst, hey, da war ich im Studio, da musste ich lachen drüber oder das war für mich so ergreifend? Kannst du uns da einen speziellen Moment mitgeben oder ist das einfach zu viel gewesen, dass du dich da so, dass es überall irgendwas Besonderes gab? Also es muss jetzt auch gar nicht bezogen auf Star Wars oder The Mandalorian sein.
Ach, es gibt immer mal verschiedene Geschichten, wo man dann wirklich sehr, 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 sehr lachen muss. Eine Geschichte, die ist wirklich sehr, sehr lange her, da war ich noch ganz neu in der Branche. Das war im Studio Hamburg damals noch und es war, ich war wirklich totaler blutiger Anfänger. Und ich glaube, ich habe irgendeinen Polizisten irgendeiner Einheit in einem dänischen Krimi irgendwie gemacht. Und da waren so dieses Sondereinsatzkommando, eine winzkleine Rolle, Polizeifunk. Die waren irgendwo im Gebüsch und versteckten sich. Und ich habe nicht ganz verstanden, was da steht. Und es war offensichtlich eine Abkürzung, die hieß irgendwie KST, was das zu bedeuten hatte. Wir waren auch, ja, diese sogenannten Mengenaufnahmen, wo so Hintergrundgeräusche auch gemacht wurden. Das war wirklich ganz am Anfang. Und ich wusste nicht, was das bedeuten sollte. Und das hat mir auch keiner erklärt. Und dadurch, dass es auch so wuselig war, habe ich mich damals auch nicht getraut. Heißt das jetzt KST oder was? Und dann habe ich aber tatsächlich gedacht, weil die Situation gab es her, dass der dem anderen eben so geflüstert was zurufen wollte. Und deswegen... Also 3, 2, 1, Take läuft, Lampe ist rot und ich gehe ans Mikrofon und mache, kst, kst, hey! Und die Katerin neben mir bricht zusammen vor Lachen, weil ich das nicht kapiert hatte, dass das ja die Losung KST, KST heißen sollte. Und, so, und die flippte aus und das hat sie mir jahrelang, immer wenn wir uns gesehen haben, stand sie plötzlich neben mir und machte, kst, kst. Solche von der Sorte, das ist so ein, das ist eigentlich ein ganz typisches Ding für mich. Sowas kann mir häufig passieren. Aber eine andere Geschichte noch, die mir auch passiert ist oder die ich irgendwie auch als sehr exemplarisch irgendwie angesehen habe, das ist jetzt mal keine lustige Geschichte, obwohl es niemand zu Schaden gekommen ist, aber ich habe einen Film synchronisiert mit Armie Hammer. Der Titel ist Mine, also wie die Mine. Und da sind wirklich, also es geht wirklich um Landminen und um Soldaten, die ausgesetzt sind in einem Minenfeld. Und das kann man sich nicht dramatischer und nicht ernsthafter vorstellen, ohne dass ständig eine Mine hochgeht. Das ist eigentlich eher die Spannung, wann kommt die nächste? Wagen wir den nächsten Schritt? Und man hatte mir, glaube ich, maximal gesagt, weil ich den Armie Hammer zu dem Zeitpunkt schon mehrfach synchronisiert hatte, dass es sich um Armie Hammer handelt, um mehr aber auch nicht. Und wir haben morgens um 9 Uhr begonnen und ich bin ins Studio gefahren. Ich bin einfach um 9 Uhr morgens, ohne dass man mir gesagt hat, überhaupt was für ein Filmtitel oder um irgendwas, bin ich damit konfrontiert worden, dass ich jetzt gleich in eine Rolle hineinsteigen muss, wo ein Soldat mit seinem Freund über eine solche Mine geht und dass es ihm relativ schnell das erste Bein wegfetzt. Es ist kein Splatterfilm, sondern ein hervorragender, ganz dramatischer, ganz, ganz nahegehender, unter die Haut gehender Antikriegsfilm, wo ich dann auch Szenen spielen musste, wo ich natürlich in diese Situation, man stelle sich das mal vor, sein Freund oder auch in einer solchen Kriegssituation der Kamerad im Felde, der dann da von einer Mine erwischt wird und dementsprechend zugerichtet daneben einem liegt. Im Westen nichts Neues, in dem alten Roman gibt es diesen berühmten Monolog, wo ein junger Soldat neben der Leiche seines Kameraden irgendwie liegt und zu ihm spricht, mit ihm spricht. Und man ist plötzlich in einer solchen Situation, die einem, da braucht man sich als Schauspieler auch gar nicht lange reinzubegeben. Also das war so hervorragend gemacht in dem Film, dass einem das sofort die Beine weggehauen hat. Und ich muss gestehen, das sind so Situationen, wo ich gedacht hätte, hätte ich mich gerne ein bisschen seelisch drauf vorbereitet, dass ich jetzt gleich mit so etwas konfrontiert werde, weil ich kann einfach nicht einfach anders als dann zu sagen, nehmt's mir nicht übel. Ich begebe mich da natürlich mit meiner Seele rein. Und dann lässt mich das auch nicht kalt. Das kann ich nicht mal eben. Ach ja, du hast morgen Termin, Regie macht der und der. Ja, 9 Uhr in Studio A. Was weiß ich jetzt nicht, was du da morgen machst. Also das ist natürlich auch in den seltensten Fällen so. Und manchmal weiß man auch, okay, alles klar, da weiß ich die und die Serie, die machen wir schon eine Weile, das macht das und das Team. In diesem einen Fall hatte man das mal versäumt, mich ein bisschen darauf vorzubereiten, aber ich muss auch sagen, ich selber habe auch versäumt zu sagen, ich sehe jetzt hier einfach nur, dass ich diesen Termin bekommen habe, aber könntet ihr mir mal einmal eben sagen, um was es sich dreht? Also das liegt natürlich dann auch mit in meiner Verantwortung.
Okay, ja, natürlich, klar, so gebriefen und gebrieft werden, ja, oder briefen lassen und gebrieft werden, das sind ja...
Aber wir haben es mit interessanten Inhalten zu tun, ne? Und das ist es ja, was will denn die Kunst oder was wollen wir von der Kunst? Sowohl von einem Bild, sowohl von Musik, als auch von einem Film. Wir möchten berührt werden. Und wir möchten, dass das nichts Alltägliches ist. Natürlich freuen wir uns, wenn da auch mal ein bisschen was einfach ein bisschen uns unterhält oder einfach ein bisschen plätschert. Aber natürlich ist Kunst auch immer ein Vehikel, das unser Denken verändert wird. Und das geht nur dadurch, dass wir vielleicht eben auch etwas fühlen und dass wir das zulassen. Ja. Und insofern, wie gesagt, toller Film und ich bin froh und glücklich, dass ich ihn machen durfte. Aber ich hätte mich mal besser noch informiert, was da auf mich zukommt.
Ist ja eine Lehre, die du daraus gezogen hast am Ende des Tages.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ich geh nicht mehr hin, wenn ich nicht weiß, was es ist.
Ja, sehr gut. Ja. Lass uns noch mal auf etwas gucken. Wir haben uns ja letztes Jahr in Stuttgart auf der Comic-Con gesehen.
Ach ja, das ist schon letztes Jahr, stimmt. Inzwischen
das ist schon letztes Jahr.
Richtig.
Genau, du warst eingeladen als Stargast mit der Stimme des Mandalorianers. Du hast Autogramme gegeben, du hast Fotos gemacht, du hast mit ganz vielen Menschen über, ich stand ja auch einen Moment an und dann wurdest du auch gefragt, der Unterschied zwischen Benedict Cumberbatch und Pedro Pascal, beziehungsweise zwischen Dr. Strange und dem Mandalorianer, hast du ja auch dann klar gesagt, naja, das ist, man kann sie ja nicht wirklich miteinander vergleichen, weil es ja so unterschiedliche Rollen sind, nur weil die Stimme halt identisch ist. Also ja, der Sprechende ist das, kann das ja nicht der gleiche Charakter sein. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant, dass du da auch wie du auf der Bühne gewesen bist. Aber wie ist denn so deine Erfahrung jetzt nicht nur auf die Comic-Con bezogen? Du warst ja vorher, glaube ich, auch schon immer mal wieder irgendwo auf Veranstaltungen eingeladen.
Stuttgart war meine zweite Dortmund.
Die zweite.
Anderthalb Jahre zuvor war ich in Dortmund und jetzt im Dezember war ich in Stuttgart. Das sind bis jetzt die einzigen gewesen.
Okay,
ja.
Okay. Aber wie ist so deine Erfahrung mit der Fanbase gewesen?
Super. Also das ist eine Freude, muss ich sagen. Und vor allem für mich ist es eine Freude, wo ich immer wieder zugeben muss, und das tue ich natürlich auch immer gerne, eigentlich bin ich jemand, der nur sozusagen auf der beruflichen Ebene sich dem ganzen Thema angenähert hat. Ich bin jetzt nicht der totale Auskenner, was Star Wars angeht, auch was Marvel-Filme beispielsweise angeht oder auch gar Star Trek. Und auch bei Star Trek bekleide ich ja eine Synchronrolle als Captain Pike. Das sind aber Sachen, die mich alle faszinieren. Und in dem Augenblick, wo ich dann da bin und wo ich damit konfrontiert bin und ich mich damit auseinandersetzen darf und muss, auch, dann begebe ich mich da auch voll rein und dann bin ich davon auch fasziniert. Aber ich werde natürlich auf diesen Cons mit Leuten konfrontiert, mit Menschen konfrontiert, die sich bis ins kleinste Detail auskennen. Und das sind im Grunde genau die Leute, vor denen ich dann eben so einen Respekt habe, wo ich denke, ich weiß lange nicht so viel, wie ihr es wisst. Ich habe mich mit meiner Rolle und mit der Geschichte auseinandergesetzt, aber mit mehr halt eben auch nicht. Ihr könnt möglicherweise Klingone sprechen, das kann ich tatsächlich nicht mal im Ansatz. Aber die Erfahrung, die ich mit den Leuten mache, ist dann umso schöner, weil ich immer erst denke, um Gottes Willen, hoffentlich kann ich das alles überhaupt erfüllen, was ihr vielleicht denkt, was ich alles kann und was ich weiß. Und es ist dann doch eher ein professioneller Ansatz. Fasziniert bin ich immer von allem, was ich sehe, und ich finde es auch immer alles großartig. Es ist vielleicht einfach nur nicht so mein persönlicher Geschmack, sage ich mal so. Mhm. Und die Leute sind unwahrscheinlich zauberhaft. Muss ich wirklich sagen, ganz zauberhaft. Und sowohl, wenn ich Autogramme gebe oder dann mal eine Sprachnachricht auf ein Handy spreche, als auch das Publikum, was ich sehe, wenn ich zu den Panels auf die Bühne gebeten werde, das ist wirklich ein, wie soll ich das nennen? Das fühlt sich einfach unheimlich toll an. Das ist eine ganz tolle Bestätigung. Ich kann das vielleicht so vergleichen. Ich war gerade letzte Woche auf Lesereise mit dem amerikanischen Autor Ethan Cross, und der sagte, die Arbeit des Autoren ist eine sehr einsame. Und jetzt, wo ich vor Ihnen sitze, vor diesem Publikum hier, weiß ich, für wen ich es mache, sozusagen. Deswegen, hey, danke, jetzt fühlt sich das alles nicht mehr so einsam an. Und ein bisschen geht es so in diese Richtung. Ich bin natürlich nicht einsam bei dem, was wir da machen. Und trotzdem ist es schön, diesen Kontakt halt eben gerade zu Star Wars Fans zu haben, die halt eben so tief eintauchen in diese Welt. Und insofern ist das was sehr, sehr Wertvolles.
Cool. Also ich glaube, damit hast du jetzt jeden angesprochen und auch ins Herz gesprochen.
Das
also
hoffe ich.
Ganz
ja,
toll, dass du das so empfindest. Bist du denn dieses Jahr, hast du schon irgendwelche Pläne oder bist du schon angefragt worden für noch eine andere Veranstaltung?
Angefragt, ja. Ich weiß aber nicht, ob ich das zeitlich schaffe. Das ist wahrscheinlich schwierig, genau an dem Wochenende. Aber gut, ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese beiden Cons wirklich sehr, sehr gerne gemacht habe. Und ich mochte in Stuttgart das wirklich, also das hast du ja vielleicht mitbekommen, da waren ja auch die Mandalorian Roughnecks, schöne Grüße. Also da kannst du ja nur von träumen, wenn du plötzlich irgendwie 30 Mandalorianer um dich drumherum hast, die dich da sinnbildlich auf die Bühne heben. Das war eine ganz tolle Begegnung. Kriege ich noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und das heißt, ich mache das immer wieder. Ich werde es immer wieder tun. Das war echt schön.
Das heißt also, jeder, der jetzt da draußen zuhört und sagt, ich plane irgendwas in der Richtung und hab auch richtig Bock, jemanden da zu haben, kann dich ruhig mal anschreiben und mal anfragen.
Ach so, ja, natürlich. Klar, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Sehr cool. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, ich weiß, das ist immer schwer. Mir ist klar, dass du als in dem Fall mal im Synchron bleibend, dass du dann nicht unbedingt über Projekte sprechen darfst, die vielleicht anstehen. Aber kannst du uns irgendwas verraten? Darfst du uns irgendwas verraten? Steht irgendwas an, was für Star Wars Fans eventuell cool wäre? Ich meine, es kommt ein Kinofilm. Das, glaube ich, wissen wir alle. Aber
das ist auch das Einzige, das ich weiß. Und ich weiß es auch nicht, weil mich ein potenzieller Arbeitgeber dazu angerufen hätte schon mal. Sondern auch ich weiß das nur aus dem Internet. Also ich habe auch, ich auch klar sagen, ich habe da, glaube ich, also wenn ich das jetzt überschaue, ich kann manchmal in meinem Terminkalender, manchmal kommen sogenannte Voranmeldungen, Achtung, in dem Zeitraum wird das und das gemacht. Zur Zeit, das kann dann aber eben sehr schnell gehen, wenn es dann soweit ist, ist der Kalender, zumindest was das angeht, leer. Also da ist an mich noch nichts herangetragen worden. Vielleicht macht es ja jemand anders.
Okay, also wir hoffen mal, dass du weiterhin bleibst in der Rolle.
Das war natürlich ein Witz. Nein, wenn der Kinofilm kommt, sollte es schon mit dem Teufel zugehen, dass ich das nicht synchronisieren sollte oder dass ich da nicht angefragt würde. Nein, das wäre Quatsch. Die Rolle bleibt immer die gleiche Besetzung. Es sei denn, es ist wirklich eine besondere Situation, wie, was weiß ich, jemand anders sagt, ich wandere aus oder bei älteren Kolleginnen und Kollegen, die dann möglicherweise tragischerweise sogar versterben oder wie auch immer sagen, ich ziehe mich jetzt aus dem Beruf zurück. Das muss man ja auch respektieren, dass es sowas mal gibt. Aber nein, ich glaube, wir können klar davon ausgehen, dass ich dafür angefragt werde. Aber ich könnte noch nicht mal was verraten, weil bis jetzt habe ich noch nichts gehört.
Okay, ja, das ist ja auch schon mal viel wert zu wissen. Okay, da ist noch nichts passiert.
Damit habe ich jetzt vielleicht schon was ausgeplaudert. Oh Gott.
Ich glaube nicht. Also Stand der Aufnahme oder Tag der Aufnahme ist der 4.2. Also für jeden, der jetzt sich fragt, wann findet das denn statt? Also am 4.2. ist Sascha Rotermund noch nichts.
Aber es kann sein, dass er am 5.2. angerufen wird, dass wir bitte am 6.2. beginnen möchten.
Ja, vielleicht kommt ja mal ein Trailer. Also ich könnte mir ehrlicherweise vorstellen, dass du bis April schon nochmal in diese Rolle schlüpfst, weil im April ist die Star Wars Celebration in Japan.
Ah, okay.
Und da wird gemunkelt, dass es zumindest einen Trailer geben wird in irgendeiner Richtung. Und dann müsste es ja auch irgendwann mal in Deutschland kommen, kurz drauf. Könnte ich mir vorstellen, dass du da kurzfristig angefragt
wirst. Und wenn ich
im April
keine Zeit habe?
Ja, das wäre sehr schade.
Wir werden sehen.
Aber spannend zu hören. Was ich auch spannend gefunden habe, sind die Fragen, die ich bekommen habe, die aus Fanrichtungen kommen. Also ich hatte im Vorfeld über Social Media mal angefragt, hey, ich habe Sascha Rotermund zu Gast, habt ihr eventuell Fragen an ihn und seine Rollen? Und wenn du Lust hast, würde ich jetzt einfach mal loslegen, dir ein paar dieser Fragen zu stellen.
Na klar.
Ein paar haben wir auch schon beantwortet. Das alleine schon die erste. Also ich habe mich jetzt entschieden, ich werde nicht sagen, wer die Fragen gestellt hat, weil es gab einen oder andere, der gesagt hat, nee, bitte nicht, bitte meinen Namen nicht nennen. Von daher werde ich jetzt alle ohne quasi den Fragensteller benennen. Ja. Die erste Frage ist, ob du denn schon mal deinen, in Anführungsstrichen gestellt, Schauspieler persönlich getroffen hast und wenn ja, wer das war und wie das war. Jetzt hast du gesagt, Benedict Cumberbatch, der weiß nichts von dir, der kennt dich nicht. Gibt es denn irgendwie jemand anderen, also einen Pedro Pascal, hast du den vielleicht schon mal getroffen?
Nein, ich habe tatsächlich, kann ich glaube ich sehr genau sagen, ich habe noch nie jemanden getroffen. Es gab einmal eine Situation, wo ich fast dem Omar Sy, dem ich ja auch synchronisiere seit vielen Jahren, ziemlich beste Freunde und Lupin, da gab es einmal eine Kinopremiere in Berlin, zu der ich eingeladen war und ich wusste auch, dass Omar auch kommt und er ist auch da gewesen und ich hatte aber an dem Tag Theatervorstellung in den Hamburger Kammerspielen, das weiß ich noch. Das heißt, ich habe selber auf der Bühne gestanden in einer anderen Stadt und habe mir dann erzählen lassen, dass er da war und dass er sich wohl auch sehr interessiert den Film auf Deutsch angehört hat. Und über eine totale Ecke, ein Bekannter von mir, mein lieber Kollege Boris Tessmann, war in Italien, als der Film The Book of Clarence gedreht wurde, in dem Omar Sy mitspielt, wo ich ihn auch synchronisiert habe. Und er sagte, ich bin hier gerade in Italien im Urlaub, du wirst es nicht glauben, der Omar Sy ist hier. Und ich habe mir tatsächlich da nichts weiter bei gedacht, aber einen Tag später habe ich in der Tat per WhatsApp über einen Messenger-Dienst bekam ich auf jeden Fall, es gibt auch ganz viele andere Signal, bekam ich ein Foto von meinem Kollegen mit Omar Sy und darunter liebe Grüße. So, also das ist das, ja, da habe ich mich sehr gefreut. Begegnet sind wir uns noch nicht. Der Einzige, dem ich durch einen totalen Zufall begegnet bin, ist ein Schauspieler, der heißt Henry Kewick. Den habe ich in zwei Serien. Der ist noch kein großer Hollywood-Star. Ich glaube, wenn man ihn sieht, wird man das Gesicht aber durchaus kennen. Ich habe den synchronisiert in der neuen Auflage von MacGyver und es gab noch eine Serie Big Sky, wo ich ihn synchronisiert habe. Der ist auch cool. Finde ihn auch klasse. Das war ein totaler Zufall, dass der auf der Comic-Con in Dortmund gewesen ist. Und ich habe so, natürlich ist man so neugierig, wer ist denn von den amerikanischen Schauspielern so hier? Und dann guckt man, das ist der, okay, du bist aus Harry Potter, du bist von da. Das Gesicht kenne ich. Woher kenne ich? Aber wirklich, woher kenne ich das? Das ist doch, Moment. So, Freund, da gehe ich jetzt hin. Und dann wollen wir mal ein paar Takte reden. Nein, damit bin ich wirklich einfach dahin und habe mich da ganz brav, wie man das so macht, in die Schlange gestellt. Yeah. Und habe gesagt, hey, my name is Sascha, I'm an actor from Germany and here comes the surprise in MacGyver and in Big Sky, you're speaking with my German voice. Und er brauchte so 21, 22 und dann, now that's a surprise. Und dann haben wir uns 3-4 Minuten, da war ja Schlange von Leuten, haben wir uns aber wirklich sehr, sehr, sehr nett unterhalten. Und er fragte, wie wir das machen und was das für ein Phänomen ist, dass jetzt, er käme gerade von einer Comic-Con, ich glaube in Amsterdam oder irgendwie in irgendeinem Land, in dem nicht synchronisiert war, ich glaube, das war Amsterdam in dem Augenblick. Und dann haben wir uns über dieses Phänomen unterhalten, dass es das im deutschsprachigen Raum halt gibt, aber eben beispielsweise in den Niederlanden, in Skandinavien halt eben nicht. Das war eine sehr schöne, sehr, 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 sehr nette Begegnung. Aber das ist tatsächlich die einzige wirkliche Gelegenheit, wo sowas passieren kann, sind auch die großen Kinopremieren. Wenn dann die Filme wirklich als aus Promo-Zwecken, wenn es dann wirklich große Filmpremieren dann auch in den einzelnen Ländern gibt. Bei Star Trek Into Darkness sprachen wir eben gerade davon. Da gab es eine Kinopremiere, bei der war ich sogar auch. Und, oh Gott, da war wirklich auf dem Potsdamer Platz in Berlin, war das ganze Deck der Enterprise war danach gebaut, ein riesengroßer, damals sogar schwarzer Teppich, kein roter Teppich. Und in 10 Sälen ist irgendwie dieser Film gezeigt worden. Und die ganze Crew der Enterprise, also von Spock über Uhura, die Schauspieler, die waren also alle da. Cumberbatch nicht.
Oh.
Aber es war sowieso ein solches Gewühle. Also ich kenne eine Reihe von Kollegen, die gewisse Leute mal getroffen haben. Mir ist das bis heute nicht zuteil geworden. Wer weiß, vielleicht ist es manchmal auch ganz gut so. Aber vielleicht trifft man auch noch den einen oder anderen. Ich weiß nur, dass ich es auf jeden Fall nicht. Man schaut ja so ein bisschen auch zu den Hollywood-Leuten auf. Und ich wüsste, und das soll gar keine arrogante Haltung sein, ich würde auf jeden Fall zumindest versuchen, ich wäre mit Sicherheit auch aufgeregt in dem Augenblick, ich würde aber trotzdem versuchen, denen als Schauspielkollege zu begegnen und nicht
Ja,
als, oh
ja.
Gott, ich bin dein Fan und ich habe Gott sei Dank eine schöne Stimme und deswegen darf ich dich synchronisieren, ich tue mein Bestes. Das macht keiner unserer Kollegen, um Gottes Willen, macht niemand meiner lieben Kolleginnen und Kollegen. Aber so würde ich, wenn sich die Gelegenheit mal ergäbe, glaube ich, an sowas herangehen.
Ja, spannend. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob du irgendwann mal was anderes
Ja,
berichten
toi, toi,
wirst.
toi.
Vielleicht begegnest du ja doch nochmal. Also vielleicht, wenn Star Wars auf die große Leinwand wiederkommt, mit Grogu und Mandalorian-Film, vielleicht ist ja da eine Chance gegeben. Also ich
Na,
drücke dir trotzdem mal die
so sehr
Daumen.
wie, so sehr wie Pedro Pascal jetzt gerade rumgereicht wird, das hat ja auch damit zu tun, wie sieht deren Terminkalender aus, wie viel haben die zu tun.
Klar.
Ja. Aber gut, wir werden sehen.
Ja, wenn man mal ehrlich ist, Petro Pascal hat ja auch ganz wenig gedreht, wirklich nur.
Ja,
Also
erstmal ja.
ohne Helm, ja, aber mit Helm waren jetzt noch manch andere noch.
Vielleicht ereilt mich ja dann doch auch nochmal das große Glück, je älter ich werde, dass ich vielleicht mal in irgendeiner internationalen Produktion, es wird ja so wahnsinnig viel heute international gedreht, tatsächlich. Also in vielen US-Produktionen sind Leute aus ganz Europa, französische Schauspieler, deutsche Schauspieler, Spanier, Italiener, dabei. Da wird ja unheimlich viel gemischt. Und wer weiß,
Ja.
möglicherweise stehe ich irgendwann mal, und wenn es nur eine ganz kurze Szene ist, vielleicht stehe ich irgendwann mal mit einem von denen direkt zusammen vor der Kamera. Auch nicht auszuschließen.
Dann bleibt auch hier der Daumen gedrückt, ganz fest auf jeden
Ist ja nur
Fall.
die Frage der Synchronisation danach.
Synchronisierst du dich selbst? Wir wissen es nicht. Eine weitere Frage geht so in eine Richtung, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Du machst ja auch, oder du bist ja auch in dem einen oder anderen Videospiel, bist du ja auch stimmlich vertreten. Beispielsweise für die, die es kennen, als Leon S. Kennedy in Resident Evil 6 oder auch in den Animationsfilmen in
Genau.
zwei hast du mitgesprochen. Du hast den Superman in der Injustice-Serie, also in dem Justice-Spiel gesprochen oder auch in der Suicide Squad. Die Frage, die jetzt hier gestellt wird, ist eine nachvollziehbare, ob es einen großen Unterschied macht, einen animierten oder einen Videospielcharakter oder halt einen Schauspieler zu sprechen. Da müsste man natürlich jetzt auch, wir haben ja schon ein paar Folgen aufgenommen, ich hatte mit Jessie Rust schon gesprochen, die hat ja in einem Star Wars-Videospiel die Kay Wes gesprochen oder jetzt auch zuletzt mit Florian Hoffmann, der auch in einem Videospiel Charakter gesprochen hat. Also es ist ja beim Videospiel eine ganz andere Art der Synchronisation.
Ich glaube, in den seltensten Fällen habe ich da ein Bild. Manchmal hat man ein
Ja.
Bild, aber in den seltensten Fällen habe ich ein Bild. Und das heißt, ich habe wirklich auf dem Kopfhörer habe ich eine Referenz der Originalspieler, meistens aus dem Amerikanischen. Danach richte ich mich dann. Und dann muss ich zusehen, dass das Ganze eine ähnliche Zeitspanne hat, damit es dann später auf die Münder passt. Also es wird anders angelegt, ja.
Hast du da mehr zu tun? Also ist das mehr Arbeit am Ende, also weil du mehr
Es ist vor
einsprechen?
allem mehr Arbeit für die Regisseurinnen und Regisseure, die das machen. Auch dort wird eine Geschichte erzählt. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist es auch, was die Charaktere so angeht. Vom Grundsatz kann es etwas leichter sein, weil ich muss mich erstmal nicht ums Bild kümmern. Oder sagen wir mal so, ich darf mich nicht ums Bild kümmern, ich würde es gerne tun. Ich muss da wirklich dem Original vertrauen. Ich muss der Regie total vertrauen. Und ich würde mich da manchmal, glaube ich, ganz gerne ein bisschen mehr einbringen. Aber gut. Man tut das dann aber auch. Aber einfach, um grundsätzlich mal davon zu sprechen, ist es einfacher, eine Zeichentrickfigur zu sprechen, beispielsweise im Gegensatz zu einem realen Menschen, kann ich klar sagen, nein. Auch wenn es vielleicht rein technisch lippensynchron, das kann dann manchmal etwas einfacher sein, wenn es nicht so detailliert gezeichnet ist, vielleicht eine artifizielle Art, wie das Ganze von der Optik. Aber es geht ja darum, einen Charakter einzufangen. Da sind wir übrigens auch beim Mandalorian, weil der ja, man denkt immer, ach, das muss ja super leicht sein, der hat ja die ganze Zeit das Visier vor der Nase. Da siehst du ja gar keine Lippen, siehst gar keinen Mund, kannst ja einfach drauflegen.
Ja.
Grundsätzlich richtig. Ich muss aber trotzdem den Charakter verstehen. Ich muss trotzdem eine Haltung verstehen. Warum macht er das? Was ist mit dem? Und das lege ich in mein Spiel. Und so ist es bei jedem Zeichentrickcharakter auch. Es gibt eine Situation, wo Wolfgang Dräger war all die Jahre bekannt als eben die Stimme von Woody Allen, aber er ist mittlerweile leider verstorben. Aber
Ist das der Papa von
das
Sascha
ist der Vater
Träger?
von Sascha, genau.
Ja.
Der hat lange Jahre, gerade auch in den 70er und 80er Jahren, hat er die Synchronregie für die Sesamstraße gemacht. Und auch der ist damals mal in einem Interview gefragt worden, sag mal, wollen Sie nicht als Schauspieler was ganz anderes machen, als jetzt hier einem Bibo in der Sesamstraße Ihre Stimme geben? Und er hat ganz klar gesagt, in der Sesamstraße hat jede Puppe Charakter, den man analysieren kann, den man jetzt nicht zu sehr psychologisieren muss. Aber jede dieser Figuren hat einen Charakter, hat eine Not, würde ich mal sagen. Jeder will irgendwas. Und sei es nur, dass das Krümelmonster seine Kekse will. Und Bert will schlafen und Ernie kann nicht einpennen oder was auch immer. Aber jeder hat irgendetwas, hat ein Ziel und hat eine Not und irgendwas stimmt nicht. Und deswegen funktioniert das. Und deswegen kann ich immer nur sagen, nee. Es wird auch im Zeichentrick, egal was es ist und auch in Computerspielen, wird ja im besten Fall eine Geschichte erzählt. Gut, wenn ich ein Computerspiel habe, was ein Ego-Shooter ist, kann da auch eine Geschichte hinterstehen, aber da geht es dann sehr, sehr viel um das Situative, da geht es dann vielleicht auch ums, da ist es dann vielleicht im negativen Sinne halt das dämliche Ballern, aber das Spielen, das ist das eine. Trotzdem hat man da einen Charakter zu füllen und auch eine Geschichte zu erzählen, gerade in diesen größeren, epischen Computerspielen, auch bei Resident Evil, da gibt's ja eine Geschichte und einen Charakter. Und insofern kann das genauso schwer sein, je nachdem, was der Charakter oder die Geschichte mir abverlangt. Ich würde auf jeden Fall nichts davon jemals irgendwie etwas stiefmütterlicher behandeln als das andere, weil ich denke, das ist ja nur ein Zeichentrickfilm. Da wäre ich sehr auf dem falschen Dampfer.
Es ist ja auch das, was du schon zu Beginn gesagt hast. Es ist ja trotzdem das Schauspiel, was hier im Vordergrund steht. Ob das jetzt als Synchron in dann nochmal nie in eine weitere Nische irgendwie mit reindringt, ob das jetzt Videospiel, Fernsehfilm, wirklich Kinofilm oder sonstiges ist, das darf ja da wahrscheinlich den Unterschied nicht
machen. Das darf den Unterschied nicht machen und man darf auch nicht denken, die Rolle mache ich mit links. Nur weil sie vielleicht klein ist oder weil sie vermeintlich sogar für Kinder ist. Wo man denkt, ach, für Kinder, das kriege ich vielleicht hin. Wie oft höre ich das? Ah, das mit dem Synchron, das glaube ich, das könnte ich nicht. Aber Zeichentrick, glaube ich, könnte ich. Habt ihr mal Findet Nemo gesehen? Habt ihr mal gesehen, was die einzelnen Charaktere da machen? Dieser Krake oder was Frau Engelke da spielt? Wie viele Brüche, wie viele unterschiedliche Haltungen, wie schnell die, obwohl ja Dory ja mit dem Gehirn es nicht so hat, aber wie wunderbar sie das füllt, wie viel Unerwartetes einem da entgegenkommt, dass man dann auch wirklich lachen muss. Das ist sau schwer und das erfordert wirklich ein hohes Können, um sowas zu erfüllen. Da wäre man töricht, wenn man denkt, das kriege ich mal eben schnell auf die Reihe.
Ja, total spannend, auf jeden Fall. Du hast es gerade schon angesprochen, es waren zwei Fragen, die in eine ähnliche Kerbe schlagen. Ob es denn einfach gewesen ist, den Mando zu sprechen, weil man ja seine Lippen nicht sieht. Das hast du gerade schon erklärt, aber du musst ja die Rolle, musst du ja fühlen, musst du wissen, was er gerade empfindet, wie er oder wie auch Pedro Pascal oder wer auch immer dann unter dem Helm war, das Ganze gespielt hat. Was er
wer auch immer unter dem Helm war, auch eine berühmte Frage. Niemand weiß.
Wir wissen es ja nicht immer.
Aber also was ich zum Mandalorian nochmal sagen kann, es gibt ja auch sowas wie eine Körpersprache und die müssen auch wir Synchronsprecher, also wir haben die Stimme nicht nur im Hals. Wir machen das, was wir machen, schon mit unserem ganzen, erstens Körper und zweitens auch mit unserem ganzen, mit unserer ganzen Persönlichkeit, die man da reinbringt. Das ist ja das Schöne, deswegen ist es auch immer ein bisschen anders. Und das betrifft auch den Mandalorianer vor allem. Natürlich hat er eine Körpersprache. Wenn der sich vor dich stellt, hast du erstmal Respekt. Oder wenn du hinter dem stehst und du merkst einfach nur, der bemerkt dich gerade, obwohl du dich vielleicht nur angeschlichen hast, und da geht einfach nur der Kopf, back, einmal nach links. Und du siehst diesen Helm, der Helm, der ja auch ein Gesicht hat. Du siehst nur diesen Helm, dass der sich nach links bewegt, in einer schnellen, aber klaren Bewegung. Dann weißt du, hier passiert was. Es ist genauso, wie wenn du im Tierreich, einen Geparden auf der Jagd irgendwie siehst. Wenn der auf der Lauer ist und dann plötzlich nach oben geht. Das sind ganz einfache Bewegungen im Grunde, die man sehen kann, die man kapieren kann. Aber so etwas erzeugt Spannung. Und das tut natürlich der Mandalorianer auch. Und das tut Pedro Pascal. Ich unterstelle jetzt mal, dass er das ist und er macht das hervorragend. Und wenn wir jetzt mal zum Klang seiner Stimme kommen oder zum Ton, den er drauf hat, der ist natürlich, weil er halt dieser Kopfgeldjäger ist, man könnte es fast als emotionslos eintönig beschreiben. Aber das ist ja auch etwas, was seinen Sinn hat, was ja richtig ist. Er ist klar in seinen Ansagen, er spricht kein Wort zu viel. Er hat aber trotzdem, und das macht Pedro Pascal wirklich hervorragend, wie ich finde, er hat in all dem keine Schwere, aber eine große Melancholie. Und das ist das, was mich dabei so berührt. Auch deswegen gucke ich so gerne hin. Und das ist das, was ich sehr, sehr versuche, im Deutschen zu erreichen. diese Melancholie, die dahinter steckt, mit rüber zu retten.
Das hast du schön gesagt. Das,
oh, danke vielmals.
Das war jetzt, also, das hat dem Charakter jetzt auch nochmal eine ganz andere Tiefe gegeben, wie ich finde. Ich glaube, also ich finde Pedro Pascal als Mandalorianer, ob er jetzt den Helm anhat oder nicht, ich finde, das ist ein ganz spannender Charakter, weil der halt, wenn man so die ersten Folgen geguckt hat, ist er so wenig herzlich, und dann baut er dann durch Grogu ja so ein bisschen mehr so sein eigenes, oder ich glaube, verarbeitet seine eigene ja, Kindheit dann auch noch mit, und plötzlich hat er dann, ja, oder plötzlich hat man das Gefühl, Mensch, er hat Vatergefühle. Also so wirkt es ja.
Das sind die Zutaten der Geschichte dann, die dann auch wiederum seinen Charakter formen. Im Theater sagt man immer, die anderen spielen den König. Ja, dass der König, wenn er auftritt, dann kann er sich natürlich noch so sehr die Krone aufsetzen und irgendwie einen erhabenen Gang irgendwie haben. Aber das ist gar nicht so wichtig, wie wenn seine ganzen Untergebenen plötzlich vor ihm im Sand kriechen. Da muss er sich gar nicht bewegen, der König, ja, und du weißt sofort, ach so, der ist es. Und ja klar, je nachdem, wie die Geschichte sich entwickelt, bekommt das Ganze dann halt eben seine Substanz.
Hast du denn während den Aufnahmen, also es gab jetzt auch hier wieder zwei Fragen, die relativ ähnlich gerichtet sind. Die eine Frage ist, ob du auch ein Kissen im Arm hattest, so wie ein Grogu-Kissen beispielsweise, oder ob du auch vielleicht nochmal einen Helm sogar tragen musstest während einer Aufzeichnung, damit es irgendwie das Gefühl vermittelt wird.
Nee, ich mache das tatsächlich über meine eigene Körperspannung, die ich erzeuge. Übrigens bei allem, was ich mache. Also toi, 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 man sieht mich, dass ich sozusagen im Atelier, wenn ich vor mir, seit Corona ist alles digital, aber früher hatten wir alle immer noch ein Pult, wo dann der Text auf Papier vor uns lag. Und wenn dann so ein Synchrontag schon mal länger werden konnte, hat man sich da schon mal so ein bisschen aufgestützt. Und toi, 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 wenn ich das mache, dann möge man mich davon wegholen. Also aufstützen tue ich mich eigentlich wirklich nur, wenn auch der Kollege im Bild sich aufstützt. Und dann hat das eine tonale Bewandtnis. Ich habe kein Kuscheltier in der Hand gehabt. Ich versuche wirklich vom Mikrofon die Haltung einzunehmen, die auch der Charakter, den ich synchronisiere, an der Stelle hat. Und das heißt, auch wenn er sich bewegt oder wenn er möglicherweise sich umdreht und etwas über die Schulter schreit, hey Taxi, dann versuche ich mich zumindest wirklich auch körperlich einzudrehen und zurück. Das möchten auch die Tonmeister übrigens gerne, damit man das hat. Oder was ist, wenn man irgendwie, was weiß ich, man wacht auf in einer Szene im Bett und das Erste, was man macht, ist, wie stellt man das her? Weil wir haben jetzt nicht immer in jedem Studio ein Bett stehen. bei dem Film Das Meer in mir wurde tatsächlich komplett, der Kollege Martin Umbach hat komplett im Bett gelegen dafür, soweit ich weiß.
Ach, okay.
Ja, also ganz dramatische Geschichte. Ja, sowas kann es durchaus geben. Aber dann versucht man irgendwie die Stimme zumindest ein bisschen einzuquetschen, indem man den Kopf beispielsweise ein bisschen auf die rechte Schulter bringt und dann so, oh Gott, muss ich schon so spät, muss ich schon raus. So, und dann erzeugt man so etwas dadurch. Ich hatte kein Problem damit, jetzt einen Grogu im Arm dabei gehabt zu haben. Hat man mir nicht mitgebracht. Und ein Helm auf Helm auf ist insofern interessant. Es gibt es heute eigentlich nicht mehr, aber früher gab es zumindest sowas wie so Plastikvisiere, wenn man wusste, man ist mal ein Feuerwehrmann oder überhaupt generell, man hat einen Helm auf oder spricht gegen so ein Visier. Und früher lagen noch so, ja, das war wie so ein Plastikstirnband, das man sich über den Kopf zogen kann. Und oben hatte man wirklich so wie so ein Plastikvisier von einem Feuerwehrhelm, das man sich dann so vors Gesicht runterschieben konnte, damit man diesen Sound erzeugt hat. Und sowas wird meistens heute aber digital nachher dann in der Nachproduktion am Pult gemacht. Genau, also das habe ich nicht. Und ich versuche das dann über meine eigene Körperspannung, das zu übernehmen, was dort gemacht wird. Klar, wenn er gegen jemanden kämpft, habe ich jetzt keinen Kämpfer, der gegen einen Widerstand leistet oder sowas. Das muss ich dann tatsächlich irgendwie so herstellen. Was ich jetzt gerade zum Beispiel gemacht habe, ist, ich nehme einfach meine beiden Handflächen und presse die beiden ineinander. So, und erzeuge dadurch einen gewissen Druck und du gehst jetzt beiseite. Und so kriege ich halt gewisse Situationen mit meinem Körper so nachgestellt. Ja, das sind dann so die Hilfsmittel, die man dann hat. Alles andere würde nicht sauber auf dem Mikrofon landen und dann kommen die Leute vom Ton und sagen, nee, Freundchen, so nicht.
Nochmal,
bitte. Genau. War es nicht ganz auf dem Mikro.
Gibt es denn so gewisse Worte oder Sätze, gerade jetzt auch aus der Star Wars Bubble, wo du sagst, oh Mensch, da bin ich immer wieder drüber gestolpert. Dass
ich es nicht verstehe?
Ja, und dass du vielleicht immer wieder so ein Stolperer drin hast, dieses eine Wort, hab ich nicht verstanden, hab ich vielleicht dann falsch ausgedrückt. Klar, dann hast du natürlich die Regie, die dann sagt, ja, nochmal bitte, mach's doch mal so und so. Aber kann ich mir vorstellen, dass es ja vielleicht das eine oder andere gibt, wo man sagt, War dann doch schwierig am Anfang.
Ja, das gibt's manchmal. Also jetzt mal außerhalb von Star Wars, da sind wir jetzt mal wieder bei Dr. House. Dr. House hat mich gelehrt, okay, diese verdammten medizinischen Ausdrücke, diese verdammten medizinischen Fachbegriffe. Und es kam ja zu Dr. House, kam ja dann später noch Grey's Anatomy und Atlanta Medical und diverse Krankenhausserien dazu, wo ich Ärzte synchronisiert habe. Okay, also da wird man sich dann irgendwann mit auseinandersetzen. Ich kann gerade konkret sagen, so die Zaubersprüche von Dr. Strange, wenn er damit rausgekommen ist. Mhm. Und zwar vor allem nicht nur in den Marvel-Filmen, sondern ich habe auch das Vergnügen, dann in den Zeichentrick-Varianten Doctor Strange zu synchronisieren. Da ist viel mehr los, was diese Zaubersprüche angeht. Da sitze ich dann schon davor und ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr aus dem Kopf nachmachen, was das für Wortgebilde sind, wo ich denke, nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Aber das sind so Sachen, die muss man dann wirklich rein physisch trainieren, damit die so rauskommen. Ja.
Cool.
Insofern kann ich leider jetzt gerade kein konkretes Beispiel geben.
Alles gut.
Aber ja, an die denke ich jetzt gerade in allererster Linie. Bei Mando ist es mir nicht aufgefallen. Ich muss aber auch sagen, ich habe ja, wie gesagt, ich habe die Bücher vor mir und ich habe in allen Fällen wirklich hervorragende Regisseurinnen und Regisseure an meiner Seite.
Klar.
Die mich da durchführen. Bei Star Trek ist es Oliver Feld, der sich da wirklich auch auskennt wie kein anderer, der alle Begrifflichkeiten kennt. Björn Schaller, sowohl bei Star Wars als auch bei Marvel in meinen Fällen immer gewesen. Und das sind, was das angeht, wirklich absolute Top-Leute. Da kann einem eigentlich nichts passieren. Ta, ta, ta.
Sehr gut. Wir klopfen auf Holz, dass es so bleibt. Genau.
So wird's gemacht.
Die letzte Frage, die ich jetzt hier für dich habe, wäre jetzt, wenn du Filme oder Serien aufnimmst, bekommst du denn überhaupt, du hast es ja eigentlich auch schon ein Stück weit mit beantwortet, den gesamten Kontext der Handlung mit?
Ja.
Weil du bist ja alleine im Studio. Das schon, ja.
Ich bin ja eben nicht wirklich allein. Also allein bin ich schon, weil ich keine anderen Spieler um mich drumherum habe. Ja. Früher stand man zu zweit, zu dritt, manchmal sogar zu viert vom Mikrofon. Und irgendwann hat man sich entschieden, dass das wahrscheinlich doch einfacher zu schneiden ist. Vom Abrechnungssystem, glaube ich, für die Firmen auch ein bisschen günstiger im Endeffekt war und hat sich dann entschieden, was ist das wahrscheinlich schon seit 15 Jahren ist das so, dass jeder einzeln aufgenommen wird. Aber ich habe ja trotzdem meine Regie. Und die ist dafür verantwortlich, dass ich genau weiß, wer ich bin und was ich da tue oder was meine Rolle ist und was eben die Not der Rolle ist, was das Ziel der Rolle ist oder ob die Rolle vielleicht einfach noch gar nicht weiß, was ihr Ziel ist oder was jetzt gerade mit dieser Rolle passiert. Und dafür ist die Regie verantwortlich. Oder halt eben im Vorfeld im besten Fall auch die Produktion, die mir schon mal Material zur Verfügung stellt, damit ich mich damit beschäftigen kann. Dass ich nicht weiß, wer das ist oder was da passiert, wenn das mal geschieht, im Alltag kann das auch mal sein, dann habe ich Gott sei Dank oder wir alle haben da Gott sei Dank einen gewissen Mechanismus, der sagt, oh, stopp, Moment, ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Achtung, hallo Regie, wovon spreche ich? So, und dann, ja, übertrieben gesprochen natürlich, übertrieben gesprochen.
Ja.
Und dann wird das Ganze wirklich nochmal erstens besprochen, zweitens im besten Fall, wenn man das über das Besprechen nicht lösen kann, gucken wir uns die Szene an. Klar, damit wir wissen, was machen wir da. Und das sage ich dir, das hört das Publikum sofort. Das ist im Hörbuch übrigens genau das Gleiche. Ich bin schon oft gefragt worden, ob ich, wenn ich ein Hörbuch einlese, ab und zu manchmal so mit einem Gedanken abdrifte, während ich laut weiterlese. Mikrofon nimmt ja auf. Und ich muss gestehen, als die Frage das erste Mal gekommen ist, ist mir das mal alles aus dem Gesicht gefallen. Was? Hä? Was? Weil dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich da erzähle. Ja, ich kenne das so, wenn ich privat so lese, dann passiert mir das schon mal, dass ich mit einem Gedanken abdrifte. Ja, ich sage, das passiert mir auch. Aber ich habe ja eine Aufgabe in dem Augenblick. Ich werde ja als Schauspieler oder als Geschichtenerzähler, wenn man so will, in diesem Fall engagiert, um die Geschichte, die dieser Roman in sich hat, zu erzählen. Und ich bin ja jetzt nicht hier, weil ich jetzt Wörter vorlese, die da stehen. Ja, so. Aber es gibt tatsächlich, die Frage ist häufig gekommen und man muss das dann immer wieder erzählen und erklären. Nein, es ist in überall unsere alleroberste Pflicht, natürlich im Moment zu sein, zu wissen, wer wir sind, zu wissen, was wir da tun und was wir damit erreichen wollen.
Sehr gut. Dann bin ich mir sicher und ich habe schon das ein oder andere auch von dir gehört, was du eingelesen hast, weil du es jetzt gerade so angesprochen hast. Ich bin mir sicher, das geht auch genauso gut weiter, weil ich habe nie den Eindruck gehabt, du wärst abgetrifft.
Das freut mich, dass du das sagst. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Lieber Sascha, wir sind jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben eine ganze Menge von dir gelernt und von dir gehört. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick
sehr gerne.
In dein dein Arbeitsleben.
Vielen Dank für die Frage.
Ja, also ich fand es ganz, ganz großartig, dass du da so offen mit umgegangen bist. Von daher, dir sei gedankt und auch jedem da draußen, der jetzt eingeschaltet hat und zugehört hat. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich gebe jetzt hier auch schon mal den nächsten Hinweis. Die nächste Folge, die wird mit Bernd Egger sein. Ist auch ein Kollege, den du kennst, glaube ich.
Ja.
Kennen wir zum Beispiel als deutsche Stimme von Baylan Skoll aus Ahsoka oder von Andy Five aus dem Star Wars Outlaws Spiel. Wenn ihr dazu Fragen oder wenn ihr an Bernd irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie uns doch gerne über die Social Media Möglichkeiten, Instagram oder auch gerne über Spotify in die Kommentarsektion. Dort könnt ihr euch auch gerne niederlassen. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, mit anderen über Star Wars zu sprechen oder vielleicht auch einfach generell ein bisschen mehr zu quatschen in diese Richtung, dann laden wir euch gerne zu unserem Discord-Channel ein. Seid dort gerne mit dabei. Schickt uns gerne eine E-Mail oder eine kurze Anfrage per Instagram. Dann holen wir euch dazu. Wir quatschen kurz darüber und dann geht es weiter. Ansonsten, ich mache es ganz gerne so, dass ich meinem Gast, lieber Sascha, nochmal das vorletzte Wort überlasse. Also wenn du vielleicht noch irgendwas uns mitteilen willst, uns mitgeben willst, dann möchte ich dir hier noch kurz die Bühne überlassen. Ach, also hast du vielleicht noch irgendwie einen Gruß?
Ja, einen Gruß habe ich natürlich an alle, die zuhören. Und ich freue mich sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Tatsächlich habe ich auch noch eine kleine, ich muss es einfach tun in diesen Tagen. Wir haben es gerade gleich am Anfang, haben wir dieses Thema KI schon einmal kurz angesprochen. Und ich würde gerne noch ein kurzes Ding, wenn du mir die Gelegenheit gibst, dazu sagen.
Bitte.
Und zwar, es gibt ja auch das Ansinnen, dass man gewisse Stimmen über den Tod hinaus rettet und sozusagen wieder reanimiert.
James Earl Jones ist hier ein Beispiel.
Und er hat es selber freigegeben. Das steht ihm natürlich zu, wenn das so ist. Ich würde aber trotzdem sagen, es gibt in Deutschland, so im Kinderfernsehen, gibt es das berühmte Beispiel Pumuckl. Es gibt die neuen Geschichten vom Pumuckl und ich habe selber reingeguckt und ich freue mich wirklich, das ist toll erzählt, es sind tolle Schauspieler, es sind offensichtlich gute Bücher, es ist eine hochwertige Produktion, aber man hat sich entschieden, Pumuckl quasi von Maxi Schafroth, dem Kabarettisten und Schauspieler, einsprechen zu lassen und das Ganze durch den Computer zu schicken und jetzt klingt es vermeintlich wieder wie Hans Clarin und die Erben von Hans Clarin sind einverstanden damit. So, und ich möchte dem nur... Ich kann das total verstehen, dass man das macht, alleine auch für die Elterngeneration heute, die sagt, das ist die Pumuckl-Stimme, mit der wir aufgewachsen sind, da ist sie wieder. Und ich finde an dieser Stelle, in dieser ganzen Geschichte, gibt es zwei Verlierer. Und der eine ist der Maxi Schafroth, dem eigentlich jetzt die Lorbeeren gebühren, weil der das eigentliche Spiel gemacht hat, der hat das Ganze mit Leben gefüllt. Und der andere ist aber trotzdem auch Hans Clarin. Auch wenn seine Erben heute damit einverstanden sind und jetzt in diesem Fall, wo es offensichtlich auch gut funktioniert oder gut gemacht ist, wo der Name Hans Clarin wieder in einem positiven Kontext dann genannt wird. Wenn sowas aber immer gemacht werden kann, dann hat man einfach irgendwann keinen Überblick, keinen Zugriff mehr auf das. Wer greift jetzt darauf zu? Und vor allem eins, wir hören nicht Hans Clarin sprechen. Wir hören eine leere Hülle. Es ist nichts als eine leere Hülle. Die da benutzt wird von anderen Leuten, die das benutzen, wie eine Marionette. Das kann mal gut gehen. Vielleicht hat das jetzt hier auf diese Art und Weise, wie gesagt, funktioniert. Aber beim nächsten Mal ist es das vielleicht nicht. Und Hans Clarin kann nicht darüber entscheiden, ob er das jetzt gut findet oder überhaupt nur gut gespielt findet, was da jetzt zu hören ist. Und deswegen halte ich das für was ganz, ganz Gefährliches. Darüber hinaus, alles hat seine Zeit. Und wenn wir jetzt heute immer für alle Zeit die Gelegenheiten haben, die Stimme von Hans Clarin zu hören, die Stimme von Marlon Brando zu hören, Judy Garland ist gerade auch eben so ein Thema, dann entwertet sich auch das, weil es immer zur Verfügung steht, egal wie gut oder schlecht es ist. Wir zerstören damit auch eine Legende. Alles hat seine Zeit und ich kann mich nur immer wieder bei der Firma Kiddings, die Benjamin Blümchen-Hörspiele unter anderem machen und Bibi Blocksberg, dafür bedanken, dass sie nach dem Tod von Jürgen Kluckert, der tragischerweise verstorben ist, sich dazu entschieden haben, einen weiteren Kollegen zu engagieren. Vor Jürgen Kluckert war es Edgar Ott, als der gestorben ist. Klar, da gab es noch keine KI. Heute hätte man die Möglichkeit, entweder Jürgen Kluckert oder Edgar Ott als Benjamin Blümchen wieder zu installieren. Nein, sie haben sich entschieden, wir haben den Matti Klemm, der macht das super, der passt das. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf und wahnsinnig auch drüber. Und deswegen mein Appell ans Publikum, denkt daran, auch wenn man in dem Augenblick meint, da ist Hans Clarin ja wieder, Es ist nichts als eine leere Hülle und Hans Clarin weiß nichts davon, was wirklich da mit ihm geschieht oder passiert. Also lassen wir das doch bitte alles weiter von lebenden Menschen machen.
Wow. Vielen, vielen Dank für deine Gedanken dazu. Ich glaube, das sollte auch jedem nochmal einfach auch klar machen, ja, was dahinter eigentlich steckt, dass da mehr dahinter steckt als halt nur KI. Da sind Menschen dahinter, die sich dann auch Gedanken darüber machen. Also du bist jetzt jemand, sagst dir, finde ich nicht gut. Und ich finde das toll. Und ich hoffe wirklich, dass wir da auch nicht zwangsläufig in Zukunft immer in diese Richtung gehen müssen. Ich meine, du hast James Earl Jones, haben wir gerade gesagt, der hat es bestätigt. Ist natürlich auch eine sehr, 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 sehr unverkennbare Stimme, gerade aus dem im englischen Original. Aber im Deutschen hat Darth Vader ja auch, ich glaube, gefühlt 5 Stimmen schon gehabt, die von jüngerer Generation, ich glaube, Rainer Schöne hat ihn auch schon mal gesprochen gehabt. Also,
aber weißt du, genau das ist es. Wir sprechen immer von der Stimme. Aber was ist denn die Stimme? Die Stimme ist doch nur der Klang. Wenn ich jetzt rein physisch meinen Mund öffne und meine Stimmbänder bewege, dann kommt da ein Ton raus. Und im besten Fall spreche ich ein Wort und dann ist das jetzt meine Stimme. Aber
richtig.
Ich muss ja was dabei denken, was dabei fühlen, irgendwie eine Haltung einnehmen, wenn ich etwas sage. Es geht ja auch darum, wie ich etwas sage und nicht nur, dass ich es sage. Dann kann ich jetzt auch sagen, so, das ist der Weg, ich gehe nach Hause. Und dann ist da gar nichts hinter. Dann ist es, wenn es nicht gefüllt ist, dann haben wir nichts davon. Und will ich denn freigeben,
dass die Seele fehlt.
Ja, oder die vielleicht auch die Führung oder wie auch immer man das dann nennen will. Es ist nichts, deswegen sage ich immer, es ist nichts als eine leere Hülle. Und wer auch immer sich dessen jetzt bemächtigt, um diese leere Hülle jetzt irgendwie zu füllen, das weiß ich nicht. Und auch wenn James Earl Jones, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen oder ihm auch nicht zu nahe treten, man lasse einfach mal 2 Jahre vergehen. Vielleicht würde auch ein James Earl Jones das heute anders sehen. Alleine auch wegen dieser Beliebigkeit, die entsteht. Also ich finde immer eins, wenn alles möglich ist und demnächst wird es möglich sein, dass, was weiß ich, wir sehen einen Film und da wünsche ich mir heute Abend, ich möchte, dass Götz George mitspielt, ich möchte, dass Marilyn Monroe mitspielt, Marlon Brando und vielleicht auch noch Bruce Lee. Das Ganze soll auf einem Kreuzfahrtschiff spielen, das soll eine Komödie sein, ich will, dass das lustig ist und so weiter. Das ist ja alles gar nicht so von der Hand zu weisen. Ah, aber ich möchte, dass Bruce Lee die deutsche Stimme von Hans Clarin bekommt. Zack. Es ist ja alles möglich. Das klingt erstmal wie ein ganz, ganz toller Spielplatz. Ist es ja auch für den Moment. Aber wenn alles möglich ist, ist irgendwann auch alles egal. Und das ist das, wo wir hinsteuern. Etwas, was völlig beliebig und langweilig wird, weil eben alles da ist. Und das sehe ich als eine ganz große Gefahr an.
Genau das ist für mich einer der Gründe gewesen, dass ich dieses Format ins Leben rufe, um die Menschen auch hinter den Stimmen, auch, also jetzt sehen wir uns halt kurz hier an dieser Stelle, aber trotzdem den Menschen dahinter auch einfach kennenzulernen, ein bisschen was mehr über ihn zu erfahren oder über sie. Und von daher sei dir ganz, ganz herzlich gedankt für diese Gedanken, lieber Sascha.
Sehr gern.
Und ihr da draußen, wenn ihr jetzt noch Lust habt, mehr über Sascha zu erfahren, dann schaut doch auch mal auf seiner Instagram-Seite vorbei. Ich weiß nicht, wie gut du sie pflegst, aber sie ist da. Also man kann da sicher mal reinklicken.
Es gibt ein bisschen was zu gucken, auf jeden Fall. Bin da nicht so jeden Tag aktiv, aber immer mal wieder.
Na dann, in diesem Sinne, vielen lieben Dank. Und ihr da draußen, ich beende die Folge mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.